Wer fängt an? Das ist die Frage bei Game of Thrones und auch hier.
Dann fange ich jetzt an.
Cool.
Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Radio Citadel. Wir besprechen heute die zweite Folge der siebten Staffel, Stormborn, oder auf Deutsch Sturmtochter. Wieder ein so ein Fall, wo ich mich schwer tue mit der deutschen Übersetzung, aber wir müssen es fast nicht jedes Mal aufmachen.
Ja, aber ist besser als Sturmgeboren. Also zumindest hat jetzt jemand mal gedacht, naja, lass uns doch mal nicht wortwörtlich übersetzen, Kinder.
Du findest Sturmtochter besser als Sturmgeboren?
Ja.
Okay. Wollte ich nur, gut, dann ist die Übersetzung super.
Ich habe heute auch aber noch im Laufe der Sendung so ein paar Übersetzungssachen. Was ich mich gerade gefragt habe, als du anmoderiert hast, hier ist die neue Sendung oder hier ist die aktuelle
Ausgabe?
Folge, neue Ausgabe,
ja.
Genau.
Ja, was
ob, auch macht eigentlich, ob jemals jemand mal gesagt hat, hier ist die alte Ausgabe von, hier eine vergangene Ausgabe von.
Ich habe auch festgestellt, dass ich irgendwie nicht sehr kreativ bin. Ich fange
ich wollte
genau
dich gar nicht kritisieren. Ich habe das jetzt quasi also die Menschheit gefragt.
Ja, wahrscheinlich nicht, weil wäre ja Quatsch.
Na. Wir haben die zweite Folge Game of Thrones geguckt.
Na. Mochtest du sie?
Nicht so sehr
insgesamt?
Wie die erste.
Okay.
Also ich fand sie okay.
Okay.
Also sie hatte ein paar coole Szenen, aber im Großen und Ganzen fand ich, war sie eine Wiederholung der ersten, aber die erste war besser.
Okay.
Die Okays werden immer fassungsloser. Okay.
Weil ich fand die auch wieder gut. Ich bin inzwischen nicht mehr so ganz, also.
Der Sprache mächtig?
Ja. ich mochte die aus ganz verschiedenen Gründen. Ich habe auch festgestellt bei der ersten Folge, ich habe halt wirklich einen sehr, sehr großen Fanblick drauf und ich will einfach nur wissen, wie es weitergeht. Deswegen finde ich alles gut, was passiert, weil ich will einfach mehr wissen. So. Mhm. Und die Folge hat ganz viele Sachen gemacht, die ich gut fand und da kommen wir auch gleich zu. Ich werde es wahrscheinlich dann immer jeweils sagen. Weil sie ein paar Sachen in Haken gemacht hat, die mir wichtig waren, dass die passieren. Und ja, aber da kommen wir gleich zu. Ich fand die gut. So.
Na cool. Ich wollte noch, bevor wir anfangen, eine kleine Props-Runde machen.
Okay.
Einerseits, wie immer, heute an die Luftfeuchtigkeit für meine Frisur, aber andererseits an meine beiden Lieblings-anderen Game of Thrones-Podcasts. Die ich jetzt natürlich auch wieder angefangen habe zu hören. Einerseits höre ich Sexy Cripples und bin sehr froh, dass Wolf und Kim trotz ihres Kindes, ihres drei Monate frischen Neumenschen sich die Zeit nehmen und wieder Game of Thrones mit uns durchsprechen und sich
also
aufregen
krass,
und freuen.
Dass die Zeit dafür sich nehmen, ist wirklich,
und
wirklich geil.
Ich hätte es auch wirklich zutiefst verstanden, wenn sie die nicht gehabt hätten. So, aber ich meine, es macht ihnen ja auch selber Spaß, also deswegen ist das schon alles
ja, aber
gut.
Trotzdem mega Respekt dafür, dass sie es durchziehen. Also das ist echt cool.
Ich habe jedenfalls gemerkt, als ich gestern mir morgens um 7.42 Uhr hatte ich einen Termin beim Bürgeramt und habe mich den ganzen Weg dahin gefragt, warum habe ich mir den so früh gemacht? Da habe ich sozusagen die erste Besprechung von den beiden gehört zur ersten Folge und habe so ein richtiges Gefühl gehabt, das gehört einfach echt jedes Jahr dazu, dass ich die beiden auch höre.
Ja.
Also da nochmal danke. Und Sexy Cripples übrigens, falls ihr auch mal reinhören wollt. Und der zweite Podcast ist Cast of Kings, englischer Podcast mit einer nahezu unerträglichen, meiner Meinung nach, weiblichen Stimme, weil sie unerträglich besserwisserisch und klugscheißerisch ist. Also wirklich, die
Joanna?
Macht mich auch. Ja, also, aber sie hat ein so unfassbares Wissen über Game of Thrones, dass ich immer das Gefühl habe, wenn ich ihr nicht folge und ihr nicht zuhöre, dann bin ich einfach, habe ich nur die Hälfte von dem mitbekommen, was ich eigentlich zwischen den Zeilen hätte sehen müssen. Und deswegen höre ich dann doch wieder gern zu inhaltlich, aber ich muss ehrlich sagen, dass sie mir auch von Jahr zu Jahr unsympathischer wird. Aber Dave mag ich. Das sind die beiden Podcasts, die ich höre. Ich habe früher ja Boskos und Zotz noch gehört und hört da vielleicht auch, ich weiß gar nicht, ob die aktuell was machen.
Die machen, ja, die begleiten auch.
Ja, da werde ich bestimmt auch nochmal wieder reinhören, aber im Moment sind es, also Pflicht sind die beiden bei mir. Bei dir?
Bosco und Zotz habe ich jetzt wieder versucht, ist aus ähnlichen Gründen für mich schwierig, wie für dich, Joanna, schwierig ist. Ich ertrage Alvin nicht. Ja. Also dieses Geschrei, der schreit sehr. Es ist sehr unterhaltsam. Ich will
jetzt übrigens, wenn wir Werbung für andere Podcasts machen, so hört sich das an. Es ist unerträglich.
Nee, also es macht halt wirklich Spaß, den beiden zuzuhören. Aber ich höre es hauptsächlich wegen Red. Und Ivan ist halt sehr, sehr bedacht darauf, möglichst viele Gags zu machen, die hauptsächlich er lustig findet, so ein bisschen wie ich.
Aber er schreit wesentlich sympathischer als er.
Danke, aber...
Also es ist nicht nur das Schreien der Unterschied zwischen euch beiden.
Aber tatsächlich habe ich da auch reingehört. Die sind aber, obwohl sie sich auch viel mit den Büchern beschäftigen, inhaltlich glaube ich gar nicht mal so viel schlauer als wir. Ich würde uns jetzt auch nicht auf den vorderen Plätzen bei den Podcasts ranken, die am meisten Ahnung haben. Aber wir entdecken das halt lieber mit euch zusammen.
Genau, das ist eigentlich der Grund. Ja. Nee, aber man muss auch mal sagen, von all den Podcasts, die wir jetzt nennen, der richtige Experte ist ja tatsächlich Joanna, die aus dem Cast of Kings Podcast, weil die sich auch außerhalb des Podcasts ununterbrochen mit Game of Thrones beschäftigt. Die schreibt Artikel für Vanity Fair und so weiter. Da gibt's noch andere. Ich meine jetzt auch von den dreien, die wir erwähnt haben.
Ach so, ja, ich habe noch zwei andere, die auch deutlich tiefer reingehen als jetzt Bosco und Swords oder wir zum Beispiel. Das sind die beiden, die Binge-Mode machen. Mallory Rubin und Jason Concepcion. Die machen immer direkt nach der Folge auf Twitter ein Periscope-Ding. Ein Livestream, wo sie mit zwei, drei anderen Leuten, da war jetzt auch Haley Joel Osment zu Gast in der letzten Folge, direkt über die Folge sprechen und machen dann danach, wie in Binge-Mode, nochmal eine Extra-Folge, wo nur die beiden dann miteinander sprechen. Mhm. Und Jason Concepcion ist auch super, super drin. Der erzählt, also gibt sehr, sehr viel Hintergrundwissen über die Bücher und über die Zusammenhänge, die wir nicht sehen in der Serie. Dann noch History of Westeros. Kennen vielleicht auch einige, die machen jetzt auch, begleiten auch live. Da ist jetzt zum Beispiel auch schon zur zweiten Folge die Folge draußen. Und die machen einmal eine Folge, die sich nur um die Serie dreht. Und dann machen sie immer noch eine Folge zu der aktuellen Folge, wo sie from book to screen oder irgendwie sowas, also irgendwie vom, wo sie halt das Buch mit einbeziehen, was haben wir, was jetzt natürlich irgendwie sehr lustig wird, aber die haben trotzdem halt noch sehr, sehr viel Hintergrundwissen, was sie mit einbringen und wo sie halt Sachen erklären, die sich im Buch anders entwickeln, wo sie die Handlungsstränge vergleichen und dann einfach gucken, wie sich das so jetzt vor allem sehr auseinander dividiert. Das sind meine beiden, die ich im Moment sehr, sehr viel höre.
Also ihr seht, man kann noch und nöcher sozusagen, wenn man möchte.
Ja.
Aber lass uns in die Folge einsteigen.
Ja, bitte.
Sollen wir uns mal an meinen Notizen lang hangeln?
Das wäre mir sehr recht.
Wir sind als erstes auf Dragonstone oder auf Drachenstein, wobei Drachenstein finde ich okay, könnte wirklich ein Burgenname sein.
Ja, das ist ja auch ziemlich wortwörtlich und klingt nicht ganz scheiße.
Das stimmt. Ja. Und Danny bemerkt, sie fühlt sich nicht wie zu Hause, wo ich denke, ja, Surprise, du warst ja hier auch nie wirklich zu Hause.
Aber ich finde es gut, dass sie es sagt. Ja. Also ich finde es gut, dass es mal so ein bisschen... acknowledged wird, dass sie halt auch nicht, also offensichtlich das auch nicht so ganz erwartet hat. Sie hat sich halt zwar drauf gefreut, aber ich hatte jetzt nicht den Eindruck, als wäre sie mega enttäuscht, sondern einfach nur bemerkt es halt so als Fakt.
Also ganz abgesehen davon, dass sie ja natürlich, dass ihre Mission ja auch nicht wirklich war, nach Hause zu gehen, weil sie nach Hause will, sondern einfach so ihr Familienrecht einzufordern, mehr oder weniger.
Ja.
Also auch Rache. Und aber dazu kommt ja noch, dass es ja so ein bisschen so ist, als hätte man sich entschieden, aus Südfrankreich nach Grönland zu ziehen. Also so ist es ja, also auch da muss man sich ja erstmal gewöhnen. Und da sie, Dragonstone scheint ja auch von allen Orten in Westeros der zu sein, der so ein bisschen eher so am meisten wie England ist, wo es wirklich ununterbrochen regnet.
Ja,
also da scheint es, obwohl die vielleicht hier Krankenwilli, bei Krankenwilli ist auch immer noch schlechtes Wetter. Ja. Und das ist natürlich dann schon sehr unangenehm. Und ich glaube, da oben im Kartenraum wird es auch sehr zügig.
Ja, das war auch, ich habe auch gedacht, so, ey, so wie
oder
der Regen
zügig,
da kam,
glaube ich,
so wie
ich glaube, zügig ist schnell.
Aber so wie der Regen auch da runterkam, dachte ich halt auch so, das muss doch da so mega reinregnen, die ganze Zeit. Aber wahrscheinlich ist einfach sehr schlau gebaut.
Und hier ist der Game of Thrones Wetter-Podcast mit Frieda und Maria. Und dann kommt diese wundervolle Szene, finde ich, die finde ich sehr, sehr gut mit Danny und Varys, wo sie quasi tatsächlich mal, was ich auch mal gut finde, weil es irgendwie auch realistisch ist, sozusagen mal hinterfragt, was eigentlich Varys sozusagen Motivation ist, ihr zu folgen jetzt, weil sie, wenn man seine Geschichte anguckt, sich nicht so richtig sicher ist, wie er so Loyalität interpretiert in seinem Leben.
Ich fand das auch sehr, sehr wichtig und eine meiner Lieblingsszenen aus der Folge. Gleichzeitig ich war sofort so, boah, krass. Weil sie stellt A, Fragen, die wir uns stellen. Also was ist seine Motivation, was will er eigentlich? Und gleichzeitig muss sie aber auch diese Fragen stellen, weil alles andere wäre unglaubwürdig.
Aber trotzdem, halt, und das ist eine Entwicklung, die sie gemacht hat, bringt sie ihn dann trotzdem nicht um. oder schickt ihn ins Exil, sondern
ja, aber er
sie,
sagt halt auch schlaue Sachen. Entschuldigung.
Was?
Er sagt halt auch schlaue Sachen. Also erstmal bringt sie ihn dazu, alles einzugestehen, was er alles so gemacht hat, ohne dass sie ihn überhaupt nicht zu Wort kommen lässt. Also sie fragt ihn Sachen und sie ist sehr hartnäckig und sie fragt nach und es ist auch überhaupt gar nicht klar, wie das ausgeht.
Mhm.
Aber seine Antworten überzeugen sie halt.
Ja.
Und die für uns alle, glaube ich, also die wichtigste Antwort, dass er, was er vorher mal gesagt hat, dass er dem Realm dient, dem Reich dient, definiert er jetzt. Er will das Beste für das Volk, er will das Beste für die Unterdrückten und das ist halt, da richtet er sich halt nach dem, wer jetzt gerade dafür am besten ist. Und was ich auch sehr, sehr schön fand, war, dass er halt sagt, so, ja, sorry, blinde Loyalität, kannst du gerne, findet sich bestimmt jemand, aber das wird's halt von mir nicht geben, weil blinde Loyalität Quatsch ist.
Ja.
Aber wenn du mir vertraust, dann ist cool, weil ich habe dich ausgewählt. Ich habe mich entschieden, dass du das Beste für uns bist. Und das ist halt eine Megaszene.
Ja, das macht er sehr gut.
Ja.
Und mal gucken, ob wir ihm so vertrauen können. Mal sehen, wie es weitergeht.
Also ich vertraue ihm eigentlich. Ich habe trotzdem ein sehr ungutes Bauchgefühl aufgrund der Drohung, die sie ausspricht, dass sie ihn lebendig verbrennen wird.
Ja, immer wenn irgendwelche Drogen ausgesprochen wurden, hat man ja so das Gefühl, okay, das wird passieren.
Und ich habe mir halt so 2-3 Sachen irgendwie überlegt, die passieren könnten. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er sie wirklich hintergeht.
Mhm.
Aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass er das auf sich nimmt, dass sie das glaubt, um jemand anders zu schützen zum Beispiel.
Mhm.
Oder dass er eine Entscheidung trifft, wo er weiß, sie ist besser für alle, aber sie wird Danny nicht gefallen, irgendjemanden umzubringen, keine Ahnung, bringt Melisandre um oder so.
Ja,
ne? Und das verleitet sie halt dann dazu zu sagen, so, sorry, aber du kannst hier nicht meine Leute, das ist Betrug, tschüss. So, zum Beispiel.
Ja, naja, also das geht dann nochmal gut aus. Tyrion hat ja hier und da versucht, sie einzuschalten und wurde abgewürgt und ist dann aber am Schluss auch ganz erleichtert. Weil er möchte ja schließlich seinen Buddy behalten.
Fand ich aber auch cool von ihr, dass sie Tyrion nicht hat ausreden lassen. Ja. Einfach so.
Genau. Und dann kommt Melisandre, wo man ja erst nicht sicher ist, als die rote Frau da angekündigt wird, ob es nicht diese andere ist, mit der sie da abgehangen hat. Aber die scheint gar nicht mit rübergekommen zu sein.
Ja, ich war mir klar, dass das Melisandre ist.
Ja, ja, schon irgendwie. Aber sie haben es so zumindest so getan, als hätte es auch jemand anders sein können.
Ja.
Was mir jetzt nur echt gar nicht passt, ist das, weil das habe ich so ein bisschen über, ehrlich gesagt, dass jetzt da schon wieder Davos hinkommt und dass schon wieder Davos und Melisandre sich treffen. Also so dieses, Davos hat ja jetzt nur zum 15. Mal gedacht, dass er die Olle los ist. Und egal, wo er jetzt hinreitet, ich bin schon da.
Ja, ja. Das tut mir halt leid für Davos, aber...
Ja, aber es finde ich so ein bisschen, ich habe das so ein bisschen über die beiden, also...
Ich glaube aber, dass das nur zweitrangig sein wird. Das wird irgendwie, das wird ein Konflikt sein, aber ich glaube, kein direkter zwischen den beiden, sondern es wird irgendwie eher für Jon und Davos dann schwer zu akzeptieren sein, dass Daenerys sich für Melisandre entschieden hat. Aber es wird sich wahrscheinlich dann, wird Melisandre sich irgendwie wieder, also wird das wieder gut machen quasi, indem sie die beiden, also es wird als wieder gut machen gesehen werden, dass sie die beiden zusammenbringt, also Daenerys und Jon. Hm. Weißt du? Und damit wird sich das mehr oder weniger wahrscheinlich im Wohlgefallen auflösen. Ich glaube nicht, dass das so ein vorrangiger Konflikt sein wird. Dafür haben wir gar keine Zeit.
Aber Jon ist halt immer, ne, mit seiner Ehre und so, und er meint ja auch, wenn ich dich nochmal sehe, okay, er meint, wenn du nochmal in den Norden kommst, glaube ich, aber trotzdem, ihm wird es auch nicht so passen, wenn sie da steht.
Nee, wird's nicht, und das wird ein Problem, und das wird ein Konflikt sein, und das wird eines der vielen Probleme.
Ich glaube, ich habe sie einfach satt.
Ja, obwohl sie mir in der Szene sehr, sehr gut gefallen hat, weil sie das erste Mal zeigt, dass sie gelernt hat. Und das, also man hört aus dem, was sie sagt, dass sie gelernt hat. Mhm. Dass Prophezeiungen schwierig sind. Sie sagt ja auch nie direkt, dass sie Dany für Azor Ahai hält. Sie sagt, sie gibt nur die Prophezeiung wieder.
Ich bin mir auch nicht sicher, ob sie das tut.
Also, nee, glaube ich nämlich auch nicht. Ich glaube, sie ist inzwischen auch so weit.
Ich glaube, dass wenn, dann hält sie immer noch eher Jon Snow dafür.
Ja, oder ich weiß nicht, ob sie nicht inzwischen an der Prophezeiung als Ganzes zweifelt, ob damit tatsächlich eine Person gemeint ist. Ich habe ja meiner Meinung nach immer noch, also mein Bauchgefühl sagt, Azor Ahai oder die Prophezeiung an sich ist eine Idee, die dafür sorgt, dass bestimmte Leute zusammenkommen, dass bestimmte Sachen passieren. Ich kann mir nicht richtig vorstellen, dass es am Ende eine Erklärung dafür gibt, wer Azor Ahai ist. Weißt du?
Ja.
Ich kann es mir einfach nicht vorstellen so richtig. Ich finde das ist spannend, darüber nachzudenken, aber ich halte es irgendwie für schwierig. Ja. Also, weißt du, diese Enttäuschung dann hinterher, wenn du irgendwie 50% der Leute sagen, es ist Dany, 50% der Leute sagen, es ist Jon Snow, das ist, also finde ich, zu groß, das Risiko. Um mal auf die, das war auch eine Twitter-Nachricht, die wir bekommen haben von David oder David, musst du uns mal schreiben, wie man die spricht, David Kosename, der sich auch sehr darüber aufgeregt hat, dass es halt, dass man sich so an der Nase herumgeführt wird, fühlt. ich glaube nicht, dass Melisandre in dem Moment sagt, dass Dany Azor Ahai ist.
Mm. Nee, aber aber ich glaube, wenn man ihr jetzt sozusagen den Dolch auf die Brust halten würde, wer sie glaubt, wer es am ehesten ist, wenn es eine Person ist, würde sie immer noch sagen Jon Snow.
Ja, das kann sein. So. Aber ich mochte sehr, dass sie aus ihren Fehlern gelernt hat und nicht mehr quasi blind auf die Prophezeiung vertraut.
Ja, ja.
Sondern versucht einfach die richtigen
aber
Leute
zusammenzubringen.
Aber mich
nervt halt so, dass sie quasi so viele Leute schon vergrault hat und auch Schlimmes ausgelöst hat, wirklich Schlimmes, dass ich finde halt, aber das ist natürlich für die Show blöd, aber ich finde, sie sollte sich irgendwie zur Ruhe setzen. Also sie sollte nicht jetzt sich an die nächste Königin ranhängen, um Unheil zu verbreiten. Weißt du, was
ja,
ich meine?
Sie ist
also
so ein schlechtes Omen irgendwie.
Ja, sie sollte irgendwie einfach, okay, ich habe jetzt echt ein paar Mal so Scheiße gebaut, ich höre das jetzt auf und hänge mich nicht mehr an immer die 5 wichtigsten Personen im Land. Also, sondern sag jetzt, okay, ich gebe zu, ich kann das nicht so gut. Jetzt diene ich vielleicht nur noch so einem kleinen Lord, der irgendwo, wo ich nicht viel, okay, scheiße, da ist jetzt das Huhn gestorben, das habe ich nicht vorher gesehen. Aber wo jetzt dann, wo sie, also mich nervt irgendwie, dass sie schon immer noch denkt oder diese Selbstgerechtigkeit hat, zu denken, okay, jetzt gehe ich zum nächsten Herrscher. Weißt du, was ich meine?
Hm.
Für den kann ich wichtig sein. Nee, du nervst. Du machst alles kaputt. Geh weg. So. aber mir ist in der Szene, natürlich ist einerseits schön, dass das, was in der Szene natürlich besonders ist, ist, dass Dany und Jon auf einen Pfad gesetzt werden, der
das
aufeinander
ist eine
zuführt. Genau. Und die zweite Sache, was mir dann in dem Moment so einfällt, ist, auch wenn das quasi wirklich total nebensächlich ist eigentlich, aber dass wir vielleicht ja deswegen Dany und Harris zurückgelassen haben, damit Dany und Jon Snow eine Sache werden können.
Ich bin überhaupt kein Fan von der Idee, dass aus denen was wird. Ich weiß nicht. Ich hatte das.
Habe ich jetzt nicht gesagt, dass ich's bin.
Nee. Also. Jetzt habe ich auch nicht dir unterstellen wollen.
Also was als hättest du drauf gewartet. Also ich bin da ja. Also, nee, ich weiß nicht, aber also ich kann es mir irgendwie komischerweise gar nicht vorstellen, weil ich finde, die beiden fände ich irgendwie gar nicht passend miteinander so. Also John ist ja eher, eigentlich, der brauche eher so eine Frau wie Ygritte, finde ich, nach wie vor.
Ja.
Die ihn so ein bisschen verrückt macht, weil Danny ist ja auch so bierernst. Das ist ja, oh Gott, stell dir mal vor, dass die beiden sich den ganzen Tag ernst angucken. Da kriegst du ja, oh Gott.
Ja, also ich weiß auch nicht, also ich weiß nicht mal, ob ich da wahnsinnig was dagegen hätte, wenn es doch passiert, aber ich bin jetzt kein, für mich muss es nicht passieren. Ich kann mir viele schöne Konstellationen vorstellen, wo das gar nicht sein muss. Weißt du?
Ja.
Also wo diese Art Beziehung gar nicht wichtig ist.
Dann sind
also, weil ich glaube, dass dieses Häuser, zu verbinden und dann irgendwie ein glückliches Königspaar auf dem Thron, das ist für mich eh durch. Also, weißt du, diese Häusergeschichte und wer regiert dann das Reich, das ist für mich sowieso raus. Irgendwie.
Ja, für mich auch, aber irgendwie ist es für mich immer noch diese Idee, Ice and Fire zusammenzubringen und das wären ja die beiden und so, weißt du?
Ja.
Also, ist jetzt weniger die Häuseridee bei mir.
Ja, also ja, also wie gesagt, es muss aber auch kein, ach ja, vielleicht, ach,
aber
es könnte halt schon sein.
Wer weiß. Vielleicht fängt es am Ende auch was mit Tyrion an, wären wir auch alle froh. Weil der bringt sie wenigstens mal zum Lachen und für John finden wir auch noch jemanden.
Feuer und Gold.
Ja. Vielleicht hatte Ygritte eine Schwester oder so. Tormund ist bestimmt Ygrittes Schwester. So, dann sind wir in Winterfell bei Jon, Sansa und Davos, die sozusagen in Echtzeit die E-Mail offensichtlich von Tyrion kriegen.
Und aber ganz kurz, du weißt es besser, weil du hast Notizen, aber gehen wir nicht nochmal zurück in den Raum mit der Karte oder kommt das später?
Ja,
also
das kommt später.
Ja. Okay, sorry.
Genau, und da schreibt Tyrion einen Satz drunter, damit Jon wirklich erkennt, dass es von Tyrion ist, was ich ganz schön fand, so ein Callback an die allererste Staffel oder sogar an die erste Folge. Und ich finde auch schön, dass sich in dieser ganzen Szene oder in diesem ganzen Storystrang auszahlt, dass die sich in der ersten Staffel gut verstanden haben.
Ja. Ja, und auch, dass Sansa dass Sansa Tyrion mag.
Ja, dass sie das auch
oder
zugibt.
Zumindest,
das finde ich auch gut. Dass sie nicht so voller Hass ist auf alles, was in King's Landing passiert ist. Und auf alle Lannisters, sondern dass sie sagt, nee, der ist echt anders so.
Ja, sie ist schlau. Und was ich auch gut finde, dass Jon endlich mal Sansa fragt nach ihrer Meinung vor nicht allen Leuten.
Ja.
Weißt du?
Es geht
also,
später
obwohl, da
natürlich
fragt
dann wieder
nicht.
Schief, aber jetzt in dem Fall.
Da sind die halt einfach nicht gut drin, ne? Die sind nicht sehr gut in Politik. Sansa hat viel, viel gelernt. John hat wahnsinnige militärische Kenntnisse und weiß halt, was wichtig ist in dem Moment. Aber sie sind beide nicht wahnsinnig schlau, was Politik
Aber sie sind
angeht.
Auch beide noch sehr jung.
Ja,
muss man ja auch sagen. Also so, die ganz großen strategischen Sachen sind ja dann meistens irgendwie Könige oder so, die aus, oder irgendwelche Feldherren oder Lords, die aus Erfahrung dann schon etwas älter sind und so. Also dafür fummeln sie sich
halt
ja ganz gut durch.
Ja, denen fehlt halt, also was man halt bei Dany hat, sind halt irgendwie, die hat halt Tyrion und Varys und das sind diese sehr, sehr schlauen Menschen, die irgendwie Politik bewandert sind und hat sehr, sehr gute Ratgeber zur Seite, was das Politische angeht. Nicht unbedingt, was das Kriegerische angeht, das Militärische angeht, aber zumindest was das Politische angeht. Und Jon und Sansa haben das halt nicht.
Ja.
Die haben halt dafür irgendwie militärisch halt was drauf. Wäre halt cool, wenn die beiden zusammen und erkennen, ach, ihr habt genau das, was uns fehlt. Aber das ist ja Zukunftsmusik.
Ja. Das war auch nur eine kurze Szene. Also da ist sozusagen da entscheiden sie sich sozusagen in dem Moment noch dagegen, dass Jon dahin fährt oder läuft. Oder fliegt. und da kommen wir dann später auch nochmal drauf zurück. Jetzt sind wir aber erstmal bei Cersei im Thronsaal. Die einfach Scheiße erzählt. So kann man es gleich zusammenfassen.
Fake News.
Genau, um sozusagen irgendwie möglichst viele Leute hinter sich zu versammeln, um ihre Armee zu vergrößern, weil sie ja weiß, dass ihr irgendwie richtig auf den Arsch droht.
Ja, das finde ich sehr unangenehm irgendwie zu sehen. Ich finde es aber, was ich dann wieder gut finde zu sehen, dass gar nicht alle hinter ihr stehen, nicht mal die Leute, die eigentlich hinter ihr stehen, wirklich direkt überzeugt sind von dem, was sie sagt. Also wenn man sich die Tullys anguckt, also gerade Randall Tully guckt ja irgendwie mehr als skeptisch.
Ja, das ist eigentlich ganz interessant, ne, dass er sozusagen, den mögen wir ja auch gar nicht, der ist ja voll der Arsch. Und dass der sozusagen sich nicht mit dem anderen großen Arsch zusammenschließt, sondern sagt, nö, eigentlich, nee, bin ja.
Ja, ich weiß gar nicht, ob er sich am Ende nicht doch irgendwie für die Lannisters entscheidet. Also deswegen,
Genau. Also ich gehe mal schon davon aus, dass die Szene mit Jamie nicht umsonst ist, sondern dass er das dann irgendwie annimmt und King of this House oder Warden of this House oder wie auch immer, dass er das eine gute Sache findet.
Aber dass er halt trotzdem eigentlich, obwohl wir ihn nicht leiden können, als jemand dargestellt wird, der durchaus Ehre hat und Loyalitäten kennt, zumindest zunächst. Irgendwie, das ist schon, fand ich auch irgendwie auffällig, also dass ich ihn halt nicht sofort abgelehnt habe, sondern dass sich seine Haltung gegen Cersei halt irgendwie sofort bei mir ausgedrückt hat in, ach, gucke mal,
Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass der ist ja, der erinnert mich ein bisschen an Tywin, also der ist ja schlau. Und der, ich glaube, dass der schon so ein bisschen mitkriegt, oder dass man so ein bisschen mitkriegt, dass sie nicht mehr alle Latten am Zaun hat. Also so.
Ja.
Dass sie auch irgendwie, und auch einer Frau zu folgen, ist für die, glaube ich, schwer. Aber auch das ist, glaube ich, nicht das Hauptproblem, sondern so, da haben sich ja auch ein paar Sachen rumgesprochen. Und deswegen lässt er sich tatsächlich, glaube ich, am Ende auch eher ein bisschen von Jamie weichklopfen, weil er, glaube ich, Cersei, die sitzt halt da und da denkt man so, okay.
Ja, er lehnt Cersei ab, aber mit Jamie spricht halt seine Sprache.
Also von Krieger irgendwie zu Krieger.
Ja, das funktioniert halt. Was mir da noch aufgefallen ist, ich glaube, in der letzten Folge habe ich irgendwie gesagt, dass The Reach, also Highgarden, ja irgendwie verlassen ist, weil die Tyrells alle tot sind. Aber das ist ja Quatsch, weil Olenna existiert. Und Olenna ist da und die Häuser das vom The Reach, wie heißt das im Deutschen?
Weiß ich gerade gar nicht.
Die Weite oder so?
Hm.
Die sind natürlich immer noch ihrem Haus treu, oder zumindest bis jetzt.
Ja.
Also das war natürlich Quatsch.
Ja,
So, kleine Korrektur.
Aber so, also der Stand ist, dass es unklar ist, ob Randall Tully sozusagen hinter denen steht, aber das werden wir dann wahrscheinlich auf dem Schlachtfeld irgendwann sehen.
Ja.
Weil ich glaube auch, dass wir das so ganz klassisch dann erfahren in dem Moment so.
Ja.
Nächste Szene, Sam, Jorah und der lustige Onkel aus der Zitadelle.
Archmaester, ich kenne seinen Namen noch nicht.
Ich auch nicht.
Der hat einen Namen, aber Archmaester.
Aber für mich ist es der lustige Onkel, weil ich mag ihn in so vielen anderen Filmen. Und da ist er immer irgendwie lustig. Dass ihn, und hier finde ich ihn, er spielt ja auch irgendwie lustig. So ein bisschen so, so er ist zwar so der Archmeister, Erzmeister, aber er ist halt auch so, er ist schon, hat auch so ein bisschen so einen Augenzwinkern, so wie er sich diesen Namen für sein neues Buch ausdenkt und so.
Ja.
Also der ist, ich finde den ganz süß. Na, jedenfalls sind die gerade bei Jorah und der sagt ihm im Prinzip, sorry, zu spät. Wir können nichts mehr für dich tun.
Ja.
Und weil er aber ein Ritter ist, hat er noch einen Tag, um sich umzubringen. Das ist total lieb, finde.
Er ist, ja. Ich finde es dramatisch in dem Moment. Also dieser Blick von Jorah und diese innere Zerrissenheit, er will natürlich nicht verrückt werden, er will nicht den Verstand verlieren, er hat ja ist ja ein krasser Fall von starker innerer Ehre, einem inneren Ehrgefühl. Und gleichzeitig hat er aber Daenerys versprochen, dass er sich um sich kümmert.
Mhm.
Und ich glaube, das ist für ihn ein unfassbar schwerer Moment, sich zu entscheiden.
Total, ja, glaube ich auch. Und das auch so zu akzeptieren, dass es zu spät ist sozusagen.
Ja, zu Sam mit den Büchern gibt's eine, was höre ich jetzt neuerdings immer wieder, dass es
ich
die Theorie
mich übrigens
gibt.
Geirrt, ganz kurz, die Szene, wo Sam mit den Büchern hinter ihm her kommt, erst später, aber können wir jetzt ja abhaken. Ich habe mich beim Lesen sozusagen getäuscht.
Ja.
Aber das können wir ja trotzdem abhacken, weil es kommt ja kurz danach.
Ja, also es gibt halt diese relativ starke Theorie im Moment, zumindest, wie gesagt, höre ich die ständig, dass Sam das Lied von Eis und Feuer schreibt, dass er am Ende die Geschichte aufschreibt.
Ah, ja, das würde ja Sinn machen.
Das würde total Sinn machen, weil er halt auch irgendwie Poesie
oder
mag
Gilly.
Und weil er mit Gilly zusammen Co-Autorin schafft.
Vielleicht kann sie gut malen.
Ja.
Das fand ich, das wäre doch so eine klassische letzte Szene, ne? Wie er das so ganz alt so dieses Buch zuschlägt. Aber das ist natürlich sehr vom Hobbit geklaut.
Ja, das ist so klassisch Herr der Ringe Hobbit-mäßig, ja. Das stimmt.
Da muss man so ein bisschen aufpassen.
Ja, ich glaube, deswegen ist es auch so relativ prominent, weil es halt schon da gewesen ist, weil man halt, weißt du, man kommt ja selten mit auf Ideen, die nicht irgendwo schon mal so gewabert sind im kulturellen Bewusstsein.
Das stimmt. Wir sind in der nächsten Szene im Keller von King's Landing oder, wie man im Deutschen sagt, Königsmund.
Ja, Königsmund.
Und Qyburn und Cersei gucken sich alte Drachenschädel an und der Drachenschädel hat mich auch mal wieder sehr, den fand ich sehr beeindruckend.
Ja, ich auch. Ich fand es krass, dass wir das mal sehen.
Ja.
Weil wir haben ja nur davon gehört, dass halt die Halle der Thronsaal war ja vorher mit diesen Drachenköpfen irgendwie ausstaffiert. Ja,
ist ja da mal rumgeschlichen, aber da hatten sie noch nicht so viel Geld, da haben wir das nur so im Schatten gesehen. Die hat sich da ja mal versteckt.
Ich fand das beeindruckend irgendwie.
Ja, ich auch.
Und auch zu sehen, was für einer Größenordnung wir da sprechen, wenn halt tatsächlich irgendwie, und nicht nur, wenn Daenerys oben drauf sitzt, so.
Mhm.
Schon geil.
Ich fand's auch sehr gut. Das hat mich auch beeindruckt. Naja, und Qyburn zeigt ihr eine Drachentötungsmaschine.
Da war ich aber auch echt so.
Die mich sehr beunruhigt übrigens.
Ja, mich auch.
Weil wir wissen in dem Moment, dass ein Drache davon sterben wird.
Ja, also es wären, wenn nicht sogar zwei. Also oder vielleicht, weiß ich nicht, einer davon, ein anderer durch irgendwas anderes, ist ja auch schon passiert. Also es gibt das ja in der Geschichte, dass halt irgendwie der eine von der Lieblingsfrauschwester von Aegon.
Mhm.
Die ist ja mit ihrem Drachen abgestürzt, weil der ein Speer, also ein Pfeil ins Auge gekriegt hat. Wie auch immer die das geschafft haben und warum er davon direkt tot, aber wahrscheinlich durchs Auge direkt ins Hirn, so wie wir es da gesehen haben.
Ja.
Mein erster Gedanke war so, ey, nein, Leute, wir brauchen die Drachen.
Ja.
Wir brauchen die Drachen gegen die White Walker.
Für die Einschaltquoten. Das wissen sie. Ja,
ich hatte wirklich so,
die werden erst sehr spät sterben. So doof sind sie nicht, ja. Naja, aber ist auf jeden Fall sehr bedrohlich und Cersei ist ja insofern gerade sehr gefährlich, weil es gibt überhaupt nichts mehr in ihrem Leben, was so ein moralischer Anker sein könnte.
Ja, sie hat ja auch quasi jeden Zweck verloren, der einzige Zweck, für den sie noch existiert, und da ist sie auch nicht die einzige in der Welt, der einzige Zweck ist ja Rache.
Ja.
Und das ist ja, warum man sich ja auch ein bisschen so Sorgen macht um Arya, weil Arya gerade denselben Weg einschlägt.
Ja.
Weißt du? Also wenn halt dein ganzes Sein nur erfüllt ist von Rachegefühlen und dem Wunsch nach möglichst blutiger Vergeltung, verlierst du halt alles, was dich irgendwie menschlich macht.
Ja, das stimmt. Und damit gehen wir wieder zurück nach Dragonstone, wo eine wahnsinnige gute Laune-Gruppe sich an einem Tisch zusammengefunden hat. Die Sympathien wabern. Es ist einfach, alle sind gut drauf. Aber wenigstens regnet es nicht mehr so doll.
Aber es ist halt auch wichtig, dass diese Szene passiert. Also wir stehen wieder alle um die Karte rum. Und auch das ist halt eine Frage, die man sich halt stellt. Die kommen ja alle mit Gepäck. Ja, die kommen alle mit Geschichte. Da gibt's Feindschaften, die begründet sind in ihrer Geschichte. Und darüber muss ja mal gesprochen werden. Also wir können das ja nicht einfach so im Raum stehen lassen.
Nee, absolut richtig. Aber mich nervt es wahnsinnig, wie darüber gesprochen wird. Dieses ganze Sarkastische und Rumgeningele ist so mimimimi und so. Das nervt mich so dermaßen, dass die sich alle hassen und sich alle Sachen an den Kopf werfen. Das finde ich nicht so schlimm. Aber wie sie das machen, zeigt mir halt mal wieder, dass ich wahnsinnig gut, leider, muss ich so sagen, auf die Frauen aus dem Süden verzichten kann. Und mittlerweile auch ich ärgere mich so ein bisschen über die Serie, zu was für einer beleidigten Leberwurst Game of Thrones die Dawn Olenna. Lady Olenna gemacht hat. Weil sie war immer so super schlau und dann reden sie gerade über quasi irgendwie den Tisch zu bringen und dann sagt sie sowas wie, ja, also meine Enkelin, die war ja bei allen total beliebt. Ich denke so, ja, okay.
Ja, aber das ist das genau im Prinzip das, was ich auch gerade meinte bei Cersei und Arya. Und ich habe da tatsächlich auch an Olenna gedacht, als sie gesagt hat, da gibt's einige, denen das so gerät, gerade in der Welt. Olenna hat halt alles verloren und es geht selbst an jemandem wie ihr nicht spurlos vorbei und sie wird jetzt zu so einem, ich war auch genervt, ich war wirklich genervt von ihr. Sie mag ja recht haben in bestimmten Punkten, genauso wie Ellaria recht hat mit dem, wie sie tickt, ne, ihre Rache für Oberyn, bla bla.
Ja, ja, wie habe ich auch gesagt, ne, habe ich nichts
also
dagegen,
dass sie das empfinden. Also faktisch ist ja nichts, nee, genau. Ja, aber das verändert halt die Menschen. Und das ist halt, also ich find's folgerichtig, mich nervt's auch und ich sehe keine rosige Zukunft weder für Ellaria noch für Olenna.
Ich muss ehrlich sagen, Ellaria war immer so. Die war immer genau so. Die war auch schon vorher so.
Ja, die war halt scheiße.
Ja, ja, aber die war halt auch so immer sarkastisch und so ningelig und so, weißt du? Was mich übrigens wahnsinnig geärgert hat, weil ich finde, man hätte aus der echt was richtig Cooles machen können. Aber Olenna, und ich stimme dir zu, dass Rache einen verändert und auch so ein großer Schmerz und so, aber trotzdem glaube ich, also die Olenna, die ich in den Staffeln davor gesehen habe, hätte nicht angefangen so zu ningeln.
Sondern, doch, ich glaube schon. Ich finde... Ja, das ist halt nicht dieselbe Olenna, das ist, glaube ich, der springende Punkt.
Ja, ich verstehe das schon, was du meinst. Also, ich verstehe wirklich, was du meinst. Aber ich finde trotzdem,
mir gefällt's auch nicht. Mir gefällt's ja auch nicht. Ich bin ja dabei dir, mich nervt's auch, aber es ist halt folgerichtig.
Du findest es schlüssig, ich aber nicht. Ja. Also, die Art, wie sie sich verändert hat, finde ich nicht schlüssig. Also, dass sie irgendwie so verhärtet ist wegen der Rache oder so, aber dass sie ningelig wird wegen der Rache, das nehme ich diesem Charakter einfach nicht ab. Dafür hat die auch schon viel zu viel gesehen. So, das ärgert mich,
halt,
dass sie das so gemacht
halt nicht,
haben.
Ich finde es halt nicht so ningelig. Ich fand es in der Szene, die sie dann mit Daenerys alleine hatte, mich hat geärgert, was sie gesagt hat. Aber es war halt in ihrem Charakter mit all dem, was sie weiß, war es halt folgerichtig, weißt du? Zu sagen, so pass auf, ich wäre nicht noch hier, wenn ich auf Männer gehört hätte. Ich wäre nicht noch hier, wenn ich irgendwie mir von jedem hätte reinquatschen lassen. Und beliebt sein bringt dich nirgendwo hin. Margaery war beliebt, jetzt ist sie tot. Das funktioniert so nicht. Sie schlägt halt genau, halt aber damit leider den Weg ein, den Cersei auch einschlägt. So, ja, und sie nähert sich Cersei halt an und das ist halt falsch.
Ja, naja, also ich da agree to disagree. ich hätte mir sozusagen eine von Rache geplagte Olenna einfach anders vorgestellt, als die sie mir da jetzt hingesetzt haben. was ich mich gefragt habe, ja, wir gucken uns ja auf der Karte an, was beziehungsweise Tyrion und Dany erzählen ja, was ihr Plan ist, so.
Ja.
Und dass sozusagen jetzt Castle York angegangen wird, das haben wir ja auch alle. Da habe ich mir übrigens in dem Moment gedacht, ich ärgere mich jetzt wieder mal, dass ich den Trailer gesehen habe, weil ich weiß, dass es passiert und ich weiß, dass sie da reinrennen. Schade, dass ich das schon weiß. Weißt du? Irgendwie. Naja. Okay, aber sei es drum.
Nee, ich freue mich einfach.
Was ich mich gefragt habe an der Szene ist, und ich vermute, dass, keine Ahnung, aber vielleicht hast du ja eine Idee oder weißt sogar was. Mhm. Was ist denn eigentlich mit dieser Riesen, was uns so zwei Folgen oder drei Folgen als tatsächliche Bedrohung vorgestellt wurde, die Bank von Braavos? Hat denn da mal jemand die Schulden bezahlt? Ich glaube nämlich nicht, dass Cersei sowas macht.
Aber da wäre, nee, glaube ich auch nicht. Ich weiß es nicht genau. Ich kann mir...
Erstmal finde ich, dass du viel zu ernst antwortest. Aber mach weiter.
Ich dachte, das war der ernst gemeinte Frage.
Ich habe sehr laut gelacht am Ende. und ich meine die Frage schon irgendwie ernst, aber ich finde es natürlich auch ein bisschen albern, weil ist schon klar, dass das irgendwie so, ne? Aber du bist so, ja, also ich glaube.
Pass auf. Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, es kann jetzt im Moment keine Rolle spielen.
Ich glaube auch nicht, dass das nochmal so. Ich glaube, dass
ich fände es schade, wenn es nicht nochmal eine Rolle spielt.
Ich auch. Aber ich habe irgendwie so das Gefühl, dass wir den anderen Kontinent abgehakt haben.
Ja, ich kann, ja.
Weil wir uns jetzt halt auf den Norden, da passieren jetzt andere Sachen so.
Ja, aber wir haben noch 13 Folgen oder was? Oder noch, jetzt noch 11, 12.
Aber es wäre halt so ein Kracher, wenn plötzlich Cersei sozusagen Buchhaltung vom Thron stoßen würde. So, sorry, aber ihr habt die Steuern nicht gezahlt. Wir haben mehrere Mahnungen geschickt in Form von Menschen.
Mark
Gettys hat einfach keine Zeit mehr, deswegen konnten sie diesen Storystrang nicht weitermachen.
Gettys,
Okay, Joanna. Sorry. Aber ich finde es so lustig übrigens, wie Tyrion so mit einem Seitenblick bemerkt, dass Daenerys seine Formulierung übernimmt. Als sie sagt, sie möchte nicht Königin der Wahrscheinlich. Aha. Hätte ich mal.
Das ist auch irgendwie ein Zitat zu, das ist ein Verweis auf Aerys, auf den Mad King, weil der irgendwie sagt, soll Robert doch über die Knochen und die Toten herrschen oder irgendwie so bla. Deswegen will er die, also in dem Zusammenhang, als er King's Landing in die Luft jagen will, quasi. Das ist ein Zitat von ihm. Und ich glaube, darauf bezieht sich Tyrions Aussage, also Tyrions Rat. Ja, und Daenerys, die Übernahme. Ich fände es halt cool, wenn die, noch mal kurz auf die Bank of Bravos zurückzukommen, heißt die eigentlich, nee, die Iron Bank heißt die nur, ne? Nicht Bank of Bravos.
Aber die sind, glaube ich, in Bravos, oder?
Aber die schicken die nicht einfach immer Faceless Men, um loszuwerden, was wer irgendwie Schulden bezahlt?
Irgendwann waren sie
aber
selber
oder,
da, ne?
Ach nee, oder die finanzieren doch immer also die Iron Bank übt doch quasi, wenn jemand nicht bezahlt, dann fangen die doch an, irgendwie den Gegner zu finanzieren. In irgendeinem, mit irgendwie massiv Kohle und entledigen
Meinst,
sich so der
rauskommt,
Leute.
Meinst du, dass Jon Snow sich die ganzen Jahre die Taschen vollgepackt hat, oder was?
Nein,
und davon seine immer dicker werdenden Mäntel bezahlt. Der ist ja mittlerweile doppelt so breit wie am Anfang.
Ist aber auch doppelt so kalt.
Ja, stimmt. Absolut richtiger Einwand. So, dann würde ich sagen, dass wir mal, sind wir aus dem Raum raus? Soll ich mal zur nächsten Szene?
Ja.
Wir sind jetzt in der Szene, wo Sam und der Archmaster sich einen Buchnamen ausdenken. Nils hat mich heute gefragt beim Gucken, warum haben die Bücherketten?
Keine Ahnung.
Mode? Ich habe gedacht, das hat vielleicht irgendwas damit zu tun, weil ja die Meister auch ihre Ketten des Wissens und dass man, wenn man dieses Buch gelernt hat, kriegt man vielleicht eins von den Gliedern, die da hängen. Keine Ahnung.
Ja, aber man kriegt doch so ein Glied, wenn man irgendwie Meister in irgendwas
ist. Genau, wenn man so bestimmte Sachen
von
kriegt, man so verschiedene Glieder. Aber vielleicht, ach, wer weiß. Mich verwirrt, dass die in ihrer Bibliothek Ketten haben. jetzt kommt die Szene mit Missandei und Grey Worm, hinter der ich einfach nur zu stehen habe. Nein. Und ich habe echt zu der gar nichts zu sagen, die nervt mich, die habe ich beim zweiten Mal gucken vorgespult, was ich glaube ich noch nie gemacht habe.
wir haben dazu auch einen Tweet bekommen von @CaptainUs. Marco schreibt, Folge 2, Staffel 7 war sehr gut, aber was sollte das mit Graver und nötige Zeitverschwendung, bin auf eure Meinung gespannt. Und wie soll's anders sein, ich bin anderer Meinung.
Ich stimme ihm total zu. Ich habe halt zu denen überhaupt keine Verbindung. Die sind für mich so unwichtig. Ich finde die auch eher nervig, beide immer. Also ich fand die am Anfang ganz süß, aber irgendwie weiß ich auch nicht. Also diese Beziehung nervt mich auch so, weil ich finde die so, die tut irgendwie nichts. Und jetzt haben sie endlich Sex gehabt. Erstmal bin ich überrascht, dass das jetzt erst war. Ich dachte, das machen die schon ewig. Es hat mich halt einfach überhaupt nicht mitgenommen, weil ich will lieber solche Szenen zwischen oder mit Charakteren sehen, an denen mir sehr viel liegt und nicht mit zwei so Stumpfies, mit denen ich einfach mich überhaupt nichts zu tun habe. Und das finde ich dann nämlich auch Zeitverschwendung, weil so viel Zeit haben wir nicht mehr.
Also ich finde, dass die Schuld dafür, dass dich das nicht mitnimmt, liegt nicht an der Szene. Die Szene ist okay, die ist auch, ich finde, dass die auch gar nicht so unwichtig ist, weil ich glaube, dass die uns einigermaßen darauf vorbereitet, dass die beiden sich auf jeden Fall nicht wiedersehen.
Ja, oder dass einer stirbt, auf jeden Fall, das dachte ich auch sofort.
Ja. Also ich glaube, das war's mit den beiden, das ist durch das Ding. Und Missandei ist ja schon, die sind ja beide in ihrer Rolle in Essos wichtig gewesen. Die haben halt leider, glaube ich, in der Staffel, in der das anfing, war doch die fünfte, oder? Mit den beiden? Also, dass die beiden gab auf einmal. Ich glaube, die fünfte.
Das war doch, als sie schwimmen waren da zum ersten Mal.
Ja.
Waren die irgendwo schwimmen, weißt du noch?
Ja, und das war halt war das so eine Zeit, in der so Handlungsstränge nicht besonders gut auserzählt waren. Und viel angedeutet wurde, ohne dass es irgendwie emotionale Tragweite, aber dass es überhaupt eine Tragweite hatte. Aber jetzt sind die halt nun mal beide ein Ding seit irgendwie 2 Staffeln. Und deswegen finde ich es auch richtig, dass es diese Szene gibt. Ich fand sie viel zu lang. Ich fand sie super gespielt, aber viel zu lang. Und sie war auch, eigentlich war auch die Geschichte ganz gut, dass sie seine Schwäche ist und so. Es war eigentlich sehr, sehr schön geschrieben. Sie war halt nur viel, meiner Meinung nach, viel zu lang. Man muss das nicht wirklich bis zu Ende, die dürfen ihre Privatsphäre haben. Ab dem Moment, wo sie beide nackt sind, ist auch gut, so. Mhm. Das ist für die beiden, glaube ich, wichtig. Es ist wichtig, um Grey Worm zu vermenschlichen. Und also irgendwie menschlicher zu machen und einem näher zu bringen. Missandei ist, glaube ich, da ist man ja irgendwie ganz okay mit. Missandeis Rolle ist jetzt natürlich viel weniger wichtig, wo sie in Westeros sind. In Essos war sie wichtig, weil sie da diejenige war, die sich auskannte. Und Tyrion hatte halt da ja auch nichts zu melden in der Zeit. Ja. Und jetzt ist es halt andersrum. Jetzt ist Tyrion derjenige, der irgendwie überhaupt Rat sein kann. Und Missandei ist quasi Übersetzerin. Aber sie ist ja auch trotzdem, was Protokoll angeht und so, trotzdem noch wahrscheinlich eine Unterstützung. Vielleicht wird's auch noch mal wichtig. Vielleicht wird sie noch mal wichtig. Oder Greyman wahrscheinlich als Kämpfer sowieso. Ich finde die nicht totale Zeitverschwendung. Ich fand sie nur zu lang. Ich mag aber, dass wir noch Zeit für sowas haben grundsätzlich. Und mich stört das nicht so. Mich stört nur das Grafische sowieso immer. Mich stört zu grafischer Sex, aber an sich gegen die Szene hatte ich nichts. So. Hm. Ich bin fertig.
Okay. Ja, wie gesagt, mich interessieren die beiden nicht. Und ich finde auch schön, dass Game of Thrones sich ab und zu noch Zeit nimmt für Szenen. Aber das ist für mich dann eher so eine Szene wie dass die Szene mit dem Hound und mit dem länger war und dass dann nochmal er wiederkam und nochmal das Grab gegraben hat und so. Das sind für mich die, wo ich es schön finde, dass sie sich dafür Zeit nehmen. Aber die beiden.
Ja, verstehe ich.
Naja, okay. Jetzt sind wir wieder bei Sam und Jorah und das konnte ich auch, das habe ich schon beim ersten Mal nicht so richtig gucken können. Und das habe ich auch beim zweiten Mal gucken mir nur angehört. Weil sehen konnte ich das nicht nochmal.
Ja, es ist wirklich, aber es ist auch toll gemacht. Also auch, es hat halt auch wieder eine eigene Komik, wie alles das, was irgendwie Sam macht, weil John, wie heißt der? Der sein Schauspieler John
Bradley. Ich weiß überhaupt nicht, wie die heißen.
John Bradley. Er heißt halt auch einfach ein großes komödiantisches Talent. Das habe ich ja irgendwann schon mal gesagt in einer ganz frühen Folge. Und das erleichtert einem ja sehr viel. Und es erleichtert einem auch viel in dieser Szene. Irgendwie. Aber das hört halt spätestens bei der Transition auf, die die gemacht haben, von der Szene zur nächsten. Mhm. Da war ich auch echt raus. Das war so eklig.
Ja.
Aber so geil. Also das ist einfach gutes Editing. Ich muss es auch nicht haben, aber es ist richtig gutes Editing.
Aber es ist auch echt fies gewesen, mit dieser grauen Flüssigkeit. Na gut, hoffen wir mal, dass die beiden am Ende, also ich dachte auch die ganze Zeit, da würde man sich echt wünschen, einfach in Ohnmacht zu fallen, glaube ich.
Ja.
Weil das schon, als er ihn das erste Mal berührt hat, hat es schon so wehgetan, dass die, und das willst du jetzt aushalten, den ganzen Körper? Du bittest doch nach der Hälfte darum, dass er dich einfach umbringt. Das ist echt so krass. Na gut. Der schöne Cut zum Essen, der schöne Match-Cut ist natürlich auch ganz fantastisch. Das macht mir Game of Thrones gerade auch ein bisschen zu viel. Ich bin gerade etwas ningelig, ich merke das, aber ich mochte diese Folge nicht so gerne. Ich werde auch wieder begeisterter, wenn mehr abgeht. Also zwei eklige Sachen so zu matchen, die so ähnlich aussehen, das haben wir jetzt in der ersten Folge gehabt. Okay, aber das brauche ich jetzt nicht nochmal. So, fand ich ein bisschen einfallslos. Aber die Szene ist natürlich cool. Auch wenn, Achtung, im Deutschen ist Hot Pie heiße Pastete.
Heiße
Sie
Pastete,
nennt ihn
das
heiße
geht,
Pastete.
Ja. Nee.
Ich glaube, es hackt. Naja, aber ja, ist natürlich erst einerseits total schön, dass die beiden sich wiedersehen oder dass Hot Pie überhaupt nochmal auftaucht. Da habe ich mich total gefreut.
Ja, mega, ich mich auch.
Super und die Pastete sah mega lecker aus, aber es mag vielleicht auch daran liegen, dass ich da noch gefastet habe. Und mich hat so wirre gemacht, dass die so innen ist. Dich auch?
Nee, ich habe da nicht so, ich habe das gleich morgens geguckt, nach dem Aufstehen mit einem Kaffee in der Hand.
Ah ja, cool.
Und mir war da noch nicht nach Essen und nach der Szene vorher habe ich auch nicht aufs Essen geachtet. Absolut, also ich habe mich selber Hotpie gefreut und habe mich versucht, darauf zu konzentrieren.
Ja. Das ist natürlich irgendwie, man war natürlich so ein bisschen enttäuscht, dass Arya sich nicht so sehr freut wie wir.
Naja, aber sie ist ja, ich glaube, sie wusste, wo sie da hingeht. Also ich glaube, ihr war schon klar, nee, wo aber sie ist.
Ja, klar. Ich meine ja auch nicht wegen Überraschung, sondern überhaupt, dass sie, weil sie war ja so total wie so ein Roboter. Also so als, ne, so, was wahrscheinlich bedeuten soll, dass sie eben jetzt von der Rache getrieben so ein bisschen so drauf ist. Aber sie war doch zum Beispiel mit den Jungs am Feuer auch viel entspannter am Ende.
Ja, ich weiß, aber das kam mir auch nicht so wahnsinnig echt vor. Das war mehr so aus der, glaube ich, aus der Situation raus, dass sie da irgendwie dann gute Miene zu ihrem verlorenen Spiel. Ich bin übrigens sehr froh, dass die nicht umgebracht hat. Also.
Ja.
So viel dazu. Das hat mich
schon mal. Das war ja, glaube ich, auch der Sinn der Szene, beruhigt. Uns das zu zeigen, dass das noch nicht aus ihr geworden ist, weil es gibt sonst überhaupt keinen Grund für diese Szene.
Na doch, ich habe durchaus in Betracht gezogen, dass sie die trotzdem umbringt, weil sie halt schon zu weit ist. Also ich war mir nicht sicher, wo das hingeht.
Na, wie gesagt, ich hatte das Gefühl, dass die Serienmacher schon noch wollen, dass wir mit ihr uns identifizieren können.
Ja, das habe ich aber jetzt für mich erst nach der Szene mit Hotpie gehabt, dass ich irgendwie dachte so, okay, jetzt hat sie wieder ein Ziel, sie hat wieder einen anderen Zweck. Ja. Also ihr Leben hat wieder einen anderen Sinn, als einfach nur alle zu töten.
Gut, dass er ihr das erzählt hat, ey.
Ja, Gott sei Dank. Der ist auch so, der erzählt ja auch jedem alles, ne? Der hat ja schon so oft irgendwie die Leute zueinander.
Also der muss echt an so einer Rabenkreuzung sitzen. Ich weiß nicht, ob die alle bei ihm vorbeikommen zum Essen oder so. Also.
Naja, aber er hat die ja auch alle getroffen. Also, ne? Ja, klar. Also klar, so eine Taverne, da spricht sich eh alles rum irgendwie und.
Aber schön zu wissen, dass man in Westeros auch überleben kann.
Ja.
Ich denke immer, alle, die wir lange nicht gesehen haben, die verrotten irgendwo, wurden vergewaltigt oder.
Nicht Hotpie.
Was ich aber lustig fand an der Szene.
Ja.
Wo ich wirklich lachen musste, also innerlich, ne, man sitzt ja da nicht da und lacht laut, aber ihr wisst, was ich meine, ist, als sie rauskommt aus dem Inn, es gibt offensichtlich Valet-Parking da. Du gibst offensichtlich irgendwo einen Zettel ab und irgendwer holt dir dann dein Pferd, weil die davor sind in die Kutsche und dann kommt sie raus und dann bringt jemand das Pferd und so. Ich dachte, ach geil, ist ja wie in Los Angeles. Fand ich eigentlich einen ganz schönen Service für Westeros. Da sind die ja voraus, der Sache. Ja, und dann freuen wir uns natürlich alle, dass sie sich für den Norden entscheidet.
Ja, auch schön gemacht, finde ich. Also, dass man halt, also clever gemacht hat, ohne viel Text quasi, dass halt die beiden Typen, denen sie hinterher wollte, eigentlich vorher noch sagen, dass sie jetzt nach King's Landing machen. Mhm. Irgendwie.
Genau.
Und sie halt sich dann für die andere Richtung entscheidet. Das ist halt.
Genau. Falls die schlau. Zuschauer so, nach oben, weiß nicht, ist bestimmt nach King's Landing. Ihr Pferd ist übrigens schön. Ich bin ja irgendwie sonst kein Pferdetyp, aber ich finde ihr Pferd voll schön.
Das stimmt.
Nehmen wir mal an, dass sie das den Fries abgenommen hat, liebenswürdigerweise. Da ist sie ja nicht so.
Hat sie sich aber ein hübsches ausgesucht.
Ja, finde ich auch. Ist vor allen Dingen auch ein schlaues. Ist so ein Wildlingpferd, was man im Schnee nicht sieht.
Ja.
Dann sind wir bei John in der großen Halle, wo offensichtlich, ich stelle mir das übrigens so vor, ne, dass die Leute, die da wohnen, irgendwie das alle halbe Stunde John die in die Halle rufen. Oh, jetzt schon wieder an, wieder, wieder runter, jetzt erzählt ja wieder irgendwann alle wieder an die Tische. Manche bleiben schon sitzen und grinsen dann so alle an, die so reinkommen, so, ja, ich hab's gewusst, ich hatte irgendwie eine Trinkflasche dabei. Ja, und,
ja, und sie setzen sich immer alle brav dahin, wo sie vorher saßen, damit wir auch nicht so verwirrt sind.
Genau. Das ist einfach, finde ich, total lieb. Nee, du, hier sitzt schon jemand, der ist gerade noch die Jacken aufhängen. Naja, und erzählt von all den Raben.
Ja.
Und ich finde es so lustig oder interessant, oder vielleicht ist es auch nicht interessant. Also es gibt jetzt drei Optionen, Frieda.
Okay.
Als er erzählt, dass Tyrion Hand ist von Khaleesi, wie das Littlefinger ganz aufgeregt reagiert.
Ja, die Antwort ist B, interessant.
Danke vielmals.
ist spannend. Das End passt of Story, nicht so oder richtig. Was? Nö, es ist tatsächlich mir auch aufgefallen und das beunruhigt ihn, finde ich, offensichtlich. Also es ist keine.
Aber er grinst
keine
doch.
So. Ja, der, ich weiß nicht.
Ich habe ja so ein bisschen Gefühl, irgendwie als würde ihn irgendwie amüsieren oder als würde das halt einfach überraschend finden. Also sozusagen so ein Zugeben, ja, das ist ja krass.
Ja, ich weiß nicht, ob er das so.
Vielleicht hänge ich mich an so den wieder findest. Ran. Bestimmt bei jedem Menschen, den er kennenlernt, sein Gedanke, oh, vielleicht hänge ich mich an den ran.
Ja. Ja.
Mhm. Ach so, und dann ist mir, weißt du, was mir aufgefallen ist in der Szene?
Na?
Und das ist jetzt Captain Obvious, weil das ist super klar, aber es ist mir einfach klar geworden in der Szene,
ja,
dass Danny uns ja allen so hinterher ist, weil die von diesen White Walkern ja noch überhaupt nichts weiß.
Ja, das stimmt.
Und das ist eigentlich voll krass, weil es ist ja für uns schon einer der Leader of the Pack, aber die weiß ja von der wichtigsten Sache erst noch überhaupt nichts.
Nee.
Also, oder wer weiß, vielleicht hat sie schon mal was davon gehört, aber das ist ja für sie überhaupt noch nicht Realität.
Ich glaube noch nicht mal, dass sie davon so viel gehört hat, weil sie kennt ja alles das, was sie kennt an Geschichte und an Überlieferungen, hat sie von Viserys. Ja?
Ich dachte vielleicht von Tyrion und Varys vielleicht, weißt du?
Ach so, ob die ihr ein bisschen, ob es da so Nachhilfe gab in Westeros Geschichte?
101. Genau, aber das fand ich jedenfalls ganz interessant, dass sie sozusagen, also dass wir ihr da weit voraus sind und dass es demnächst ja wahrscheinlich eine Situation geben wird, wo jemand sie da mal ins Boot holt, wahrscheinlich Jon. Ja. Und sie ja dann krass eine Entscheidung treffen muss, was sozusagen ihre Prio ist.
Ja, und ob sie es halt überhaupt glaubt, ich habe halt immer so Sorge, dass sie das irgendwie erstmal nicht für voll nimmt.
Mhm. So. Ja, würde ich ihr auch erstmal gar nicht übel nehmen, weil ich habe echt genug Probleme, Leute. Wo kommt der Scheiß jetzt her? Also, das will sie dann vielleicht auch erstmal nicht glauben, ne? Aber dann hat sie natürlich auch schon genug Leuten, denen sie vertraut, die ihr das ja bestätigen können, wie zum Beispiel Melisandre und Tyrion und Varys. Und dann ist es, ich stelle mir irgendwie die Szene vor, dass Jon ihr das in seiner gewohnt dämlichen Art und Weise mitteilt. Überhaupt nicht einfühlsam, nicht mit Beispielen, sondern nur, ja, friss oder stirb. Gut, dann gehe ich wieder.
So? Ja, dieses Null erklären, was genau, wir schon ein paar
genau,
Mal
genau, was so sein Ding
hatten,
ist. Und mega bockig gucken und dann irgendwie so, jetzt glaub mir halt. Und und dann wird, glaube ich, wahrscheinlich wie immer Davos alles richten und ihr das erklären.
Ich hoffe. Ja. Also, sonst wäre das ja Quatsch, dass er mitfährt.
Ich empfinde übrigens diese Situation im Winterfell, in dem Thronsaal, oder nee, nicht im Thronsaal, aber im großen Saal, als sehr redundant. Also, weil die Szene haben wir echt
das
in der letzten
Staffel schon mal gesehen. Das war jetzt das dritte Mal. Ja.
Also auch mit der gleichen Dynamik, klar geht es da um was anderes, aber es ist die gleiche Dynamik. Erst was sind alle dagegen, dann streiten die beiden sich und dann sind alle okay damit. Also diese Dynamik und man sieht alle halbe Minute, also alle 30 Sekunden kurz Schnitt auf Littlefinger, wie er Sansa anguckt.
Ja,
also
aber
genau
mit dem Unterschied,
so haben wir es jetzt irgendwie, also jetzt ist gut.
Ja, mit dem einen Unterschied, dass es diesmal ein bisschen anders ausgeht, dass halt diesmal die anderen Häuser nicht so begeistert sind, auch bis zum Schluss nicht. Die nehmen es halt hin. Und dass Sansa durch das Vertrauen, was Jon da in sie setzt, anders aus der Situation rausgeht. Aber ich finde es auch tatsächlich, das ist nicht gut gelöst. Ich weiß auch nicht, das müssen die sich ja mal überlegt haben, warum sie das machen. Und ich frage mich halt immer, also, weißt du, da arbeiten so viele Leute dran und das Schreiben, das machen so viele Leute, da passieren nicht so dumme Fehler eigentlich, wie wir das jetzt halt gerade empfinden, so, das ist doch jetzt haben wir das dreimal gesehen,
jetzt ist
halt gut.
Ich glaube halt, dass für die vielleicht auch in so einer Produktion so ein Prozess, den nicht so bewusst ist, wie nah aufeinander wir das empfinden. Also, weißt du, weil...
Ja, ja.
Aber
ich bin aber auch tatsächlich froh,
im Hof treffen können oder so.
Ja. Also ich bin auch tatsächlich froh, dass das jetzt erstmal vorbei ist, weil Jon geht und Sansa bleibt und wir das jetzt erstmal nicht mehr haben. Allerdings dachte ich nur so, oh, Jon, geh doch nicht jetzt, weil Bran kommt vielleicht und Arya kommt vielleicht und warum gehst du denn jetzt?
Na, Arya trifft er ja vielleicht noch?
Nee, Die Wege sind nicht, die werden sich nicht treffen. Ah, ja. Die Wege, die beschreiten sind, also das würde mich sehr, sehr wundern, weil die sind eigentlich zu weit auseinander. Die dürften sich nicht treffen eigentlich.
Aber laufen die nicht beide? Der einzige Weg in den Süden ist doch die King's Road.
Weil der ist ja auf dem Weg nach, ich glaube, White Harbor oder so.
Ach so, er will mit dem Boot fahren. Ja, das wusste ich nicht.
Ja, ja.
Okay.
Und deswegen bewegt er sich, glaube ich, in eine andere Richtung. Er bewegt sich irgendwie Richtung Küste und sie kommt von unten nach oben. Ich glaube, das wäre jetzt großer Zufall, den müssten sich...
So wie Cat in der ersten Staffel nach Winterfell gereist ist.
Ja, vielleicht.
Da hat sie ja auch nett überholt.
Ja, also, nee, genau, als sie nach King's Landing ist, meinst du?
Ja, ja. Sorry.
Ja, genau.
Genau. Ja, überhaupt muss John wahnsinnig viele Reden vor Leuten halten, die am Anfang der Rede nicht das machen wollen, was er machen will. Also das muss er seit Staffel 2 ist er da.
Er wird aber nicht
besser
drin. Also nee. Er wird halt ein bisschen konsequenter und er zieht die Sachen halt einfach durch. Also ja. Ihm ist auch inzwischen klar, dass er wollte eh nicht König im Norden sein und jetzt ist das aber nun mal, dann kann er jetzt aber auch mal endlich was entscheiden und einfach durchsetzen, auch gegen den Willen der anderen. Das hat er immerhin schon mal dazugelernt, aber so richtig schlau, weil er könnte doch ganz einfach die Sachen mit Sansa vorher durchsprechen und dann eine Entscheidung treffen und dann muss sie die aber auch mittragen.
Ich glaube, das
so
sieht
er
halt
sie immer
im
wieder
noch nicht so, dass wenn er sich einer Sache sicher ist, warum er da vorher zu Sansa müsste, weißt du?
Ja, weil er sie halt immer wieder in die Situation damit bringt und das hat er ja nun schon, er lernt halt einfach sehr langsam. Also wir haben es nach dem zweiten Mal begriffen, dass das nicht geht.
Nee, aber das ist wirklich noch nie... Die Starks war noch nie gut im Schnelllernen. Aber es ist extrem beunruhigend, also ich finde diese Szene insofern sehr beunruhigend, dass da jetzt Sansa alleine sitzt und dass darüber sich Littlefinger sehr freut.
Ja, ich hoffe, Sansa ist stark und schlau genug.
Ich hoffe auch, dass sie jetzt nicht ihn hintergeht, also im Sinne von, dass sie was Dummes tut und sozusagen eine Entscheidung trifft, die er nicht treffen würde oder was weiß der Geier irgendwie. Weil sie da in die Ecke gedrängt wird oder so. Also ich hoffe, dass sie da sich was von Lady Mormont abguckt. Dass sie sich da gar nicht verrückt machen lässt sozusagen.
Ja, und sie hat ja immer noch Brienne an ihrer Seite und ich habe halt die Hoffnung, dass Arya kommt und dass durch Aryas Anwesenheit einfach Dinge passieren. Auch durch Brans Anwesenheit werden Dinge passieren. Also
Bran müsste ja dann theoretisch eigentlich Johns Stellvertreter werden.
Ja, ja, also Bran ist dann der neue Lord of Winterfell, aber er wird darauf keinen Bock haben. Der hat sowieso, die werden ihm auch nicht folgen. Warum?
Ach, der wird da oben rumliegen und weiße Augen haben, also.
Ja, und er wird das auch nicht wollen. Sansa nicht nehmen wollen. Also es wird einfach von ihm wahrscheinlich dann.
Aber ich bin trotzdem traurig. Ich hätte so schön gefunden, wenn die Serie uns geschenkt hätte, dass die vier Geschwister an einem Ort sind.
Vielleicht kriegen wir das noch. Also ich glaube, das wird einfach nur noch nicht jetzt passieren. Okay. Ich glaube aber, dass das noch passiert.
Ja, dann ist die nächste Szene John und Littlefinger im Keller.
Ja.
Und Littlefinger ist in der Szene irgendwie so ein bisschen dumm, finde ich. Also wie er so provoziert, finde ich so dämlich.
Ja, ich habe es auch nicht ganz
also
verstanden.
Also dieses immer wieder mit der Schwester und ich liebe deine Schwester genauso, wie ich deine Mutter geliebt habe. Und so, ja, okay, vielleicht ein bisschen.
Ja, Littlefinger macht ja solche Sachen, also er provoziert ja Leute, weil er durch diese Gefühlsausbrüche oder diese Reaktionen dann mehr erfährt, als was er durch eine Unterhaltung bekommen würde. Das ist ja irgendwie so sein Ding. Ne? Leute provozieren und Leute anstacheln, um dann zu sehen, was die für eine Art Typ sind. Und er weiß jetzt halt auch, dass Sansa durchaus ein Schwachpunkt ist für John. Also, dass das halt was, ne, mit John macht.
Ja, so. Dass die sich halt auch nicht einig sind. Also, dass die nicht so ganz hundertprozentig ein festes Gebilde sind, sozusagen.
Ja, aber dass halt John durch Sansa verwundbar ist, das weiß er jetzt auch. Hm. Ja, also Sansa
aber
ist auf jeden Fall eine Schwäche.
Aber es war ihm kurz unangenehm, die Würgeszene. Soweit da war er, glaube ich, kurz so, okay, das Gleiche hatte ich mit deinem Vater schon.
Ja, genau so. Oh, wieder ein Stark, der mich...
Oh. Ja, irgendwie...
Ja, aber selber schuld.
Muss ich mit denen immer 2 Meter entfernt reden, die nicht so schnell zugreifen können. Dass er denen da aber auch immer da unten auflauert. Catelyn hat er auch da unten aufgelauert.
Was macht der da eigentlich?
Der hängt da viel rum in der Hoffnung. Naja. Aber dann winken sich die Geschwister noch mal zu und
ach, auch immer nicht gut.
Nee, nie gut. Da habe ich auch ein ganz schlechtes Bauchgefühl bekommen.
Mhm. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass Sansa stirbt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Jon stirbt. Da habe ich übrigens nachher noch eine Theorie dazu.
Nee, aber ich
dazu.
Kann mir vorstellen, dass es also was meine Angst ist, dass wenn sie sich das nächste Mal wiedersehen, Sansa vielleicht eine Entscheidung getroffen hat, die nicht schlau war. Also oder dass die sozusagen ein Problem miteinander haben.
Ja.
Wer weiß. Ist auch gerade schwer abzusehen, also weil Es kann,
finde ich aber auch gut.
Was ich nicht glaube, ist, dass sozusagen Littlefinger sie einfach zu irgendeinem Quatsch überredet, weil ich glaube, da ist sie nicht. Da müsste halt jetzt irgendwas passieren, was wir jetzt gerade nicht auf dem Schirm haben, weil wir es nicht wissen, damit sozusagen Sansa in irgendeine Richtung gestoßen wird oder so.
Ja, ich glaube, dass aber Littlefinger die Staffel nicht überlebt. Das wird mir nicht immer klarer.
Also auf jeden Fall echt, also sein Staring-Game hat er wirklich richtig nach vorne getrieben in letzter Zeit. Also das ist echt, also der hat echt so einen stressigen Tag, was der alles starren muss, aus verschiedenen Blickwinkeln und Winterfell, aus verschiedenen Positionen. Das ist richtig anstrengend.
Auch wenn ich halt nicht möchte, dass Littlefinger irgendwas tut, weil immer wenn er was tut, ist es scheiße. Mhm. Aber ich wünsche mir für Aiden Gillen, dass er was zu tun bekommt. Dass er nochmal richtig was zu tun bekommt und dass er nicht irgendwie quasi erdolcht wird, während er in der Ecke steht und starrt, weißt du?
Ja. So, oder dass halt wieder irgendwas irgendwen, passiert. Oder dass er irgendwen da unten im Keller so sehr erschreckt, dass er ihn aus Versehen irgendwie. Oder dass eine von den Statuen ihn da erschlägt oder so, weil er einfach ein Trottel ist.
Ja.
Dann sind wir jetzt im Wald mit Arya und der vermeintlichen Nymeria. Man weiß es ja nicht genau.
Doch. Ist sie? Doch, weiß man.
Aber sie
ist erklärt worden.
Okay.
Ist erklärt worden.
Und dann erklär mir, warum sie zum Schluss gesagt hat, das war sie nicht?
Nee, that's not you, sagt sie. Und das weiß ich halt deswegen, weil das später von Benioff und Weiss gesagt wurde. Es gibt irgendwie immer, nachdem es bei HBO läuft, gibt es irgendwie so einen Kommentar von denen dazu. Mhm. Und das ist auch ein Callback, eine Referenz zu der Szene, wenn du dich ganz zu Anfang erinnerst, erste Staffel, Arya sitzt mit Ned in ihrem Zimmer und er sagt zu ihr, ja, du wirst mal heiraten in einem ganz tollen Kleid und du wirst dann irgendwie die Herren über ein Schloss oder keine Ahnung, lebst dann auf irgendeiner Burg oder was. Und sie sagt, that's not me. Und darauf bezieht sich dieses that's not you, weil sie lächelt ja dann auch, das ist im Prinzip, sie erkennt, dass Nymeria genau wie sie das nicht macht. Weißt du? Mhm. Sie folgt nicht dem klassischen Weg und sie schließt sich nicht einfach. Sie ist jetzt auch ein Freigeist, so wie Arya ein Freigeist ist. Und sie hat jetzt ihr Rudel und zieht mit dem, aber das ist Nymeria, weil sie fressen sie nicht. Also sie reagiert, Nymeria reagiert auf Arya und erkennt sie. Und deswegen geschieht ihr nichts. Aber Nymeria entscheidet sich nicht mitzugehen.
Aber ich finde, sie hätte ruhig mal einmal übers Gesicht lecken können.
Aber es war trotzdem, ich hatte Gänsehaut in der
Szene. Ja, ich fand es auch toll. Der sah auch toll aus. Also auch die Größe war sehr beeindruckend. Ja. Da hätte ich mir als Pferd auch eingeschissen. Ja, schöne Szene. Schön, dass wir Nymeria noch mal gesehen haben.
Ich glaube auch nicht, dass das letzte Mal ist, dass wir sie sehen.
Keine Ahnung.
Mein Bauch.
Kann ich gar nicht einschätzen gerade. Wo ist Ghost eigentlich?
Ja, ach so, da kann ich was zu sagen, weil das habe ich irgendwo gelesen. Es gab wohl, aber das kann keine Ahnung, aber es gab wohl eine Szene mit Ghost und John in Winterfell und die ist geschnitten worden.
Okay.
So, mehr weiß
also
ich darüber
ist Ghost
aber auch nicht.
Auf Winterfell.
Ja, wahrscheinlich ist er jetzt mit John unterwegs. Hm. Wäre ja schlau.
Ja, stimmt. Nimm deinen Hund.
Aber wissen tue ich es nicht tatsächlich. Ja, oder er lässt Ghost da, um Sansa zu beschützen. Vielleicht war das so eine Szene, wo er Ghost gesagt hat, hier, pass mal auf die Rothaarige da hinten auf. Und dann vielleicht das, keine Ahnung.
Naja. Jetzt
vielleicht
sind wir bei den
auch gar nicht, also.
Sandsnakes unten im Schiff, bei den Jüngeren. Und das ist wieder so eine Szene, wo ich denke, ja, das ist dann, also habt ihr quasi uns allen erklärt, warum ihr ein paar Szenen später sterbt.
ja, ich finde die auch nach wie vor, und ich finde es immer noch schade, dass die so
ich auch total
platt sind, aber die Szene ist halt trotzdem deswegen wichtig, oder sagen wir so, sie ist deswegen drin, weil wir Asi noch mal sehen und wissen, dass sie da sind und weil wir erfahren, dass Tyene heißt sie, glaube ich, ne, die vorher die kurzen Haare hatte und jetzt so diese halblangen Haare hatte, dass sie Elarias Tochter ist. Das ist, glaube ich, im Buch anders, aber in der Serie ist sie die Tochter von Elaria mit Oberyn und die anderen beiden sind ihre Halbschwestern von anderen Müttern.
Ja.
Weil das, glaube ich, nochmal wichtig wird, weil Tyene und Elaria überleben ja und sind aller Voraussicht nach das Geschenk, wird das, glaube ich, nochmal wichtig für was aus den beiden wird. Also viel davon haben werden sie nicht, dass sie Mutter und Tochter sind, das wird eher ein Problem, aber ich glaube, deswegen haben wir noch mal erfahren, dass Tyene die Tochter ist.
Ja. Naja, okay. Aber trotzdem eine blöde Szene. Also so, Die Mädels haben sie echt nicht gut geschrieben. Ja, das hätte man schöner
machen können. Nee, das hätte man besser machen können.
Irgendwie. Die sind halt einfach also, nervig so. Also so. Ja. Und man kann, das kann man ja entscheiden im Drehbuch.
Ja, ja. Das ist einfach nicht, die wurden von Anfang an nicht schön geschrieben.
Aber da fällt mir gerade ein, dass zum Beispiel Wolf und Kim sich nach der, also wir waren uns ja relativ sicher, du und ich, oder es war zumindest ein Tipp von uns, dass er ihr die Sand-Snakes schenkt. Mhm. Und Wolf und Kim waren sich ja total sicher, dass Tyrions Kopf oder Daenerys. Und da habe ich nie dran gedacht, weil das ist viel zu groß.
Nee. Ja, das.
Aber das ist so lustig, weil irgendwie ich glaube irgendwie Wolf meint, ja ist ja klar, na die holt jetzt Tyrions Kopf und ich glaube Kim meint so, ja stimmt oder halt Daenerys. Oh ja, das könnte auch sein. Also fand ich so interessant, wie unterschiedlich man Sachen noch so sieht, ne?
Ja.
Also weil natürlich wäre das cool, natürlich das beste Geschenk. Also das, da stimme ich ihm zu, dass da Cersei sich am meisten drüber freuen würde. Aber das, weil was ich auch mir klar war, ist, dass wenn er losgeht und sagt, ich bringe dir ein Geschenk, dann bringt er das auch. Also dass das passiert, war mir schon klar, weil zwischen den beiden muss es ja weitergehen.
Ja.
Und dass das dann nicht Tyrion oder Daenerys sein können, war dann sozusagen der nächste Schritt.
Ja.
Und jetzt sehen wir noch mal ganz kurz die kürzeste Liebesbeziehung aller Zeiten zwischen Ilaria und Tara und Yasha, Yara.
Yara.
Ja, genau.
Aber es ist auch da, das haben wir ja auch gesagt, dass das kein gutes Omen ist, diese Szene.
Also überhaupt glücklich zu sein ist einfach in Westeros kein gutes Omen. Ich glaube, dass da vielleicht man insgesamt mal eine Warnung aussprechen sollte. Wer glücklich ist, sollte ganz schnell nach Hause gehen und die Tür hinter sich zuschließen.
Ja.
Ja. Und jetzt wird gekämpft.
Ja.
Jorans Flotte greift Yaras Flotte an.
Ja, es gab ja einige Kritik, was ich jetzt im Nachhinein mitgekriegt habe, an dieser ganzen Schlachtszene, dass die halt irgendwie schwer verständlich war. Gut, da kämpfen halt auch zweimal die Iron Fleet gegeneinander. Also die sehen halt auch alle gleich aus.
Ich finde, schwer verständlich sind, weil das so ein bisschen überträgt, wie es, glaube ich, auf so einem Schlachtfeld oder Schlachtboot tatsächlich sein würde.
Und ich finde, die hätte auch nicht größer oder noch krasser sein müssen, weil ich fand das schon, mir hat das gereicht an beeindruckend, dieser Arm, der von dem, also diese vordere Seite von Jorans Schiff, was so runterklappt und er dann so total hysterisch rüberspringt. Ja. Das hat mir gereicht, um
der
die Gefährlichkeit.
Der ist auch so Mad King, ey.
Ja. Ja, jetzt sehen wir aber auch mal, dass er halt auch seinen Ruf als berüchtigster Seekapitän oder was auch immer sein Ruf ist, sein offizieller.
Seekapitän, aber er ist nach Loveboat. Also ich bin ja der berüchtigste Seekapitän, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber ich segle ja auch nur auf Seen.
Ja, aber ne, du weißt.
Ja, ich weiß. Ja, ja, absolut. Also man weiß es total, ne? Also wie wurde es herkommen?
Mir hat das völlig gereicht. Und mir hat, ich fand auch die ganzen Kampfszenen, es ging halt natürlich relativ schnell alles, aber
so schnell geht's halt auch auf dem Schiff, glaube ich.
Ja, und ich muss da auch nicht mehr sehen. Also das reicht mir auch an Brutalität und an Größe und so. Und es ist ja schon auch klar, dass es irgendwie kondensiert ist auf das Wichtigste, was da passiert.
Ja. Naja. Also ich fand es auch ganz gut gemacht. Also ich finde es echt, es war beeindruckend. Und ich hatte wirklich das Gefühl, wir schrummeln uns da jetzt gerade durch so eine Seeschlacht durch sozusagen. Ist ja auch, die Gefahr ist ja dann nicht nur der Gegner, sondern auch das brennende Schiff. Also das finde ich immer ganz cool auf so Schiffsschlachten, weil man ja so beide Parteien sind auf so einem sehr labilen Untergrund so. Das finde ich immer irgendwie ganz gut. Also sozusagen, du kannst zwar gewinnen, aber wenn dein Schiff untergeht, oder alle Schiffe, ist halt auch blöd. So ein Feuer kann ja schnell mal übergreifen. Und ja, wir haben natürlich dadurch erfahren, dass Euron völlig im Blutrausch gerät, irre ist, aber auch sehr gut kämpft.
Ja.
Aber halt wahnsinnig guten, irren Blick hat. Also den hat er in der Staffelpause echt nochmal gut geübt, der Schauspieler. Ja, und wir lernen halt, dass Theon auch genau wie die Schiffe sehr labil ist.
Aber kurz vorher noch zwei Sand Snakes tot, getötet von Euron mit ihren eigenen Waffen.
Ja.
Was ich nicht ganz unerheblich finde, weil oder wo ich halt zumindest so die Vermutung habe, dass es für Tyene genauso ausgehen wird. Ihre Waffen sind ja irgendwie so zwei Dolche oder so. Mhm. Aber sie tötet halt auch viel mit Gift. Also ihre Waffe ist halt immer in Gift getränkt.
Ja.
So dass halt ich die Vermutung habe, dass die entweder an Gift oder an Dolch oder an beidem irgendwie, also wäre halt schön rund, ne? Ja. Wenn jede der Sand Snakes mit ihren eigenen Waffen geschlagen wird.
Ja, diese ganzen Vergewaltigungsblicke haben uns natürlich auch nicht besonders vorfreudig gemacht. Also
nee.
Das könnte nochmal richtig knirsch werden nach hinten raus. Und nach hinten raus hätte ich nicht sagen sollen. Das tut mir leid. Aber so, das ist alles sehr unangenehm, sorry, was da auf die zukommt, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall. Ja, und dann schnappt sich Euron Yara.
Euron Yara.
Ja, ich musste auch gerade nochmal kurz Luft holen. Und stellt Tyrion, sag ich schon, Theon vor die Wahl, oder
Theon
fordert
Graufreud,
ihn auf.
Frieda. Theon Graufreud.
Theon. Fordert ihn quasi heraus, irgendwie Yara zu befreien und ihn anzugreifen. Andersrum. Mhm. Und
plötzlich mit einem sehr schlechten Theon, Timing.
Theon nobt sich aus der Situation.
Ja. okay, Leute, sorry. Ich glaube, ich habe den Herd angelassen.
Es hatte fast ein bisschen eine eigene Komik.
Total.
Wie er über
wie
Bord
auch so
geht.
Plötzlich. Tschüss!
Aber er guckt sich vorher um. Also, und man weiß nicht so genau, was, also, und ich weiß, alle sind mega sauer auf Theon und alle sind irgendwie wahnsinnig enttäuscht und irgendwie ist Theon wahrscheinlich jetzt die neue Hassfigur.
Das habe ich gar nicht.
Gott sei Dank, danke. Theon guckt sich vorher um und sieht, was da auf dem Schiff passiert. Einmal könnte man das so interpretieren, er wird wieder zu Reek und hat jetzt außer keinem Schwanz auch keine Eier mehr und geht einfach über Bord. Der Spruch ist übrigens nicht von mir, das hat irgendjemand auf Twitter geschrieben. irgendjemand auch von unseren Followern hat das heute getwittert. Kein Schwanz, keine Eier. Fand ich sehr lustig. Also, dass er entweder halt feige ist, was auch passen würde, weil er ist ein feiger Charakter schon immer gewesen. Das ist ein Wesenszug von ihm. Das hat er auch selber schon zugegeben.
Mhm.
Andererseits, und mir tut halt Yara sehr leid in dem Moment, aber sie wird da schon nicht bei draufgehen. Sie ist halt irgendwie Teil des Geschenks, nehme ich an. Aber
das heißt ja nicht, dass sie dann nicht von Cersei Sand draufgeht.
Dass sie nicht trotzdem draufgeht, ja. Aber ich glaube, also für mich war das eher so, hat Theons Blick so gesagt, ich kann sie jetzt eh nicht retten. Das ist nicht der Moment, in dem ich sie retten kann. Ich kann einfach nur hoffen, dass sie das überlebt und sie, weißt du, ich weiß nicht, ob er plant, sie zu retten. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass er sich einfach verpisst und irgendwie sie vergisst darüber.
Mhm.
Ich glaube, er hat einfach gesehen, dass er keine Chance hat.
Ja. Na, ich glaube, also deine Theorie ist, dass er nicht wieder Reek in dem Moment durchkam. Weil meine ist irgendwie schon mal sein Auge, wegen diesem komischen Augenzucken.
Ja.
Weißt du,
ich
das
bin
ist
mir
so,
nicht
das
sicher,
so hat Reek halt immer
das Wunschdenken.
Und ich glaube nicht, dass sie uns das einfach nur so zeigen. Ich sag nicht, dass er jetzt wieder Reek wird, aber dass das sozusagen er overwhelmed war von der, weil vorher wird ja so auf diese Gewalttaten geschnitten, auf dieses, dass Leute sich irgendwo was rausschneiden und abschneiden. Und ich glaube, das hat ihn so, die Erinnerung und das
was
Trauma sozusagen, hat ihn einfach so, dass er dann kurz wieder in diesen, weil er kriegt sofort auch wieder diesen Blick und eben dieses zuckende Auge und so. Und ich glaube, wenn er einfach nur Schiss gehabt hätte, hätte er einfach sich umgucken, Schiss gehabt und wäre abgehauen. Aber er wird so ein ganz anderer, plötzlich fällt auch so in sich zusammen, so komisch.
Ja,
und deswegen bin ich schon der Meinung, dass das quasi direkt irgendwie so eine Reek-Rückfall ist. Und ich glaube, meine Theorie wäre jetzt, dass er sozusagen dann nochmal seinen Mut zusammensammelt und Yara irgendwie rettet und dann stirbt sozusagen. Das wäre ja so ein klassischer Helden. Jemand hat nochmal alles gegeben, aber er hat zu viel Scheiße gebaut, als dass er bis zum Ende überleben darf.
Ja, er braucht irgendwie, es muss noch Gerechtigkeit für seinen Charakter geben. Vielleicht ist es tatsächlich auch, glaube ich, wirklich das Wunschdenken bei mir, weißt du, so, dass er halt, dass es einfach irgendwie Intelligenz war und nicht Feigheit. Aber wahrscheinlich ist es, hast du recht, es ist eher Reek. Mhm. Weil das hat, dafür hat es RFL, und das, da stimme ich dir halt voll ganz zu, da hat er es einfach zu gut gespielt.
Mhm. Und also, auch halt zu sehr in die Richtung, wie er als Reek auch immer so geguckt und so sich, so seine Körperhaltung.
Ja, dass man das erkennt, ne? Das ist krass.
Mhm.
Ja. Ja, ich glaube, es ist Wunschdenken.
Okay. Also irgendwie, jetzt ist halt die Frage, ob er sich irgendwem anschließt sozusagen oder ob er alleine losmacht. Das wird sich zeigen. Vielleicht bringt er sich auch einfach um, keine Ahnung. Wir sehen
vielleicht
ihn ja nochmal aus dem Boot
fallen. Ja, vielleicht hat Gendry so am Rudern, weißt du, so.
Gendry, so, komm. Jetzt gibt nochmal alle. Ey, Alter, da war ich schon 5 Mal in den letzten 10 Jahren. Gendry ist mittlerweile vielleicht, hat er einfach so ein kleines Fernding aufgemacht, dass er immer irgendwie an einem der Flüsse immer von einem zum anderen Ufer rudert. Das ist jetzt sein Ding einfach. So für einen Apfel oder so kannst du mit rüber.
Ja, Fährmann.
Oder Protein, er braucht Protein wegen Pumpen und so. Was ist denn eigentlich, du hattest doch noch, weil wir sind ja jetzt am Ende der Folge.
Ja. Ja, ich habe eine eigene Theorie, meine erste eigene Theorie. Und wie man vielleicht an meiner Stimme hört, bin ich ein bisschen aufgeregt und stolz.
So klingt deine Stimme aber seit 1,5 Stunden.
Also,
ich bin sehr gespannt auf die Theorie. Ich lehne mich jetzt mal zurück und höre mir das mal an. Und wer das nicht hören will.
Genau, ich halte die für so gut, dass ich sie für einen Spoiler halte. Also ich nehme da Sachen, die wir im Trailer gesehen haben, die in der Serie passieren und die im Buch anders passieren. Und wo ich deswegen eine Idee habe, was passieren könnte. Und dann, wer das nicht hören will, hört jetzt einfach mal 3 Minuten weg oder so. Und zwar, pass auf. Wir haben doch Beric Dondarrion, ne?
Richtig.
Der im Buch schon tot ist.
Mhm.
Im Buch stirbt Beric Dondarrion, indem er sein Leben, dieses Licht oder was auch immer, ne, dieses Bla, was ihn immer wieder, das gibt er Catelyn.
Mhm.
Der toten Catelyn,
genau,
und dadurch steht sie wieder auf.
Mhm.
Genau, und sie ist dann Lady Stoneheart und er stirbt. So. Jetzt haben die sich für die Serie entschieden, Lady Stoneheart komplett rauszunehmen und Beric Dondarrion leben zu lassen. Das muss ja mal abgesehen davon, dass Lady Stoneheart vielleicht ein zu großer weiterer Handlungsbogen gewesen wäre. Aber trotzdem ja.
Aber dann
Grund
hier
haben, eine
Missandei
Konsequenz
und Grey Worm fummeln lassen, oder was? Mann.
Nein, pass auf. So, jetzt lebt Beric Dondarrion noch und sie haben ihn die ganze Zeit am Leben gelassen. Das heißt, er hat eine Funktion. Und wir wissen aus dem Trailer, dass er vermutlich, weil wir sehen ihn ja mit diesem Feuerschwert, mit Jon und den Wildlingen an der Mauer kämpft, hinter der Mauer kämpft. Irgendwo. Also zumindest ist da kalt. Er kämpft gegen die White Walker.
Mhm.
Ja? Und dann gab's ja diese Szene, hast du gesagt, da reitet Jon alleine und sieht irgendwie verletzt aus auf dem Pferd weg.
Mhm.
Meine Theorie, und ich nenne sie Lord Snowheart, ist, dass Beric Dondarrion da das macht, was er eigentlich mit Catelyn macht. Und dass er quasi Jon, der vielleicht im Sterben liegt oder gerade oder kurz vorm Abnippeln ist, wiederbelebt und dann stirbt dadurch Beric Dondarrion. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich die echt gut finde.
Also ich finde die auch total einleuchtend und kann mir das auch durchaus vorstellen. Aber jenseits der Mauer, falls es jenseits der Mauer ist, und das nehmen wir irgendwie immer die ganze Zeit an.
Ja, oder es ist
oder
Eastwatch.
Sagen wir
oder
mal,
wir,
worauf wir uns, glaube ich, festlegen können, es ist in Mauernähe. da ist für mich irgendwie ja überhaupt keine Überraschung mehr, wenn Leute irgendwie aufstehen, weil das, also, wir haben ja letztes Mal schon festgestellt, es ist ja wirklich mittlerweile jeder zweite Investor, was war ja schon mal tot. Die Bestattungsunternehmen sind super sauer, weil irgendwie alle einfach wieder aufstehen.
Aber ja, Mann, aber
das ist echt eine gute Theorie. Ich kann mir das auch gut vorstellen.
Ne, und ich bin da alleine drauf. Also
Gute.
Ich will nicht sagen,
dass
die noch nie...
dass dann der Hound sagt quasi, weil der das vielleicht noch mitkriegt, ach, dafür bist du da. Weil er sich doch immer fragt, warum musst du eigentlich immer wieder...
Ja, und er fragt sich das ja selber auch und er muss ja eine Funktion haben, also auch in der Serie. Ne? Also für die Serienschreiber gab es ja, die haben sich ja irgendwas dabei gedacht, die werden ja nicht irgendwie einfach nur Lady Stoneheart rausgestrichen haben und dann gesagt haben, ach naja, mit Beric Dondarrion gucken wir mal, was wir machen. Sondern der wird ja einen Zweck haben, der Mann. So.
Wie super kompliziert es auch sein muss als Schauspieler, ne? Pass auf. Also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber wir brauchen dich nächstes Jahr sehr viel. Dann in 3 Jahren mal 10 Minuten und in 7 Jahren brauchen wir dich wieder sehr viel. Kannst du
ja, oder
das
sie sagen es denen gar nicht, um nicht zu spoilen, weißt du? Und dann so kriegt
genau,
er irgendwie so nach 3 Jahren so wie Hotpie.
Nicht ändern. Wäre gut, wenn du immer so, falls wir dich doch mal zwischendurch brauchen, einen Bart hättest.
Ja, oder auch hier, weißt du, für Hotpie habe ich mir auch gedacht, so ob die denen dann irgendwie nach 2 Jahren oder 3 Jahren angerufen haben, gesagt haben so, entschuldige, bist du noch fett?
Weißt du? Ja, und er meinte dann sogar noch fetter.
Ja. Mega gut.
Klang jetzt und, gemein. Wir meinen das natürlich nicht gemein.
Nein, wir
aber sein
Hot
Name
Pie.
Ist heiße Pastete, Leute.
Und es gibt noch eine Sache, die ich heute in einem Podcast gehört habe, die mir nicht aufgefallen wäre. Und die ich aber trotzdem gerne noch erzählen würde. Es geht um den Vorspann. Und zwar gibt es eine Änderung. Das war vorher wohl nicht so. Ich habe es jetzt nicht noch mal mir angeguckt, um zu gucken, ob ich das auch sehe und ob das stimmt. Mhm. Aber da ist im Vorspann ist jetzt die See östlich von der Mauer. Also alles, was östlich von Eastwatch, das Wasser, was östlich von Eastwatch ist, ist weiß, sieht aus wie zugefroren.
Ah ja.
Das könnte bedeuten, die können da einfach außen drum rumlaufen.
Das stimmt.
Just saying.
Ich hoffe, dass es da einen coolen Schlittschuhhersteller gibt.
So, ich wäre dann durch.
Ach so, und was ich auch noch gehört habe, und du ja sicher auch, warum mit dem Night King, diese, als der da aus dem Nebel kam mit seiner Gruppe.
Ja.
Das hatten doch, haben die ja, also wir hatten ja immer gesagt, es kann keiner von den Riesen kann Wun-Wun sein.
Ja.
Und jetzt haben die in Cast of Kings erklärt, warum es doch Wun-Wun sein kann. Das will ich zumindest nochmal mitteilen, dass ihr das auch mal alle gehört habt.
Ja.
Weil ich das ganz interessant fand. Und zwar, nehmen wir mal an, es ist eine Vision und kein quasi, ach so. Also nehmen wir mal an, es ist Futur und nicht Präsens.
Ja.
Und die Theorie, dass es Futur ist, ist insofern da, weil man auf dem Boden sieht, wie sie auf Gras lang gehen, was in dem Moment, wo sie drauf lang gehen, zu Schnee wird. Und das heißt, sie müssten eigentlich südlich von Winterfell sein, weil Winterfell schon voll zugeschneit ist. Das heißt, es kann eigentlich nur die Zukunft sein. Und dann könnte es durchaus Wun-Wun sein, weil der in der Nähe von weil der in Winterfell gestorben ist. Und da wären die ja dann schon dran vorbeigekommen.
Ja, aber also John lässt doch alle verbrennen. John lässt niemanden begraben. Der lässt alle verbrennen. John ist doch nicht doof. Nee, das war
also
nicht.
Also erstmal ist John doof. Das haben wir nun schon sehr oft festgestellt. Okay. Also das ist ja nun gar kein Argument.
Und, ich fand aber übrigens.
Vielleicht haben da aber auch ein paar Leute gesagt, ja, haben wir begraben. Alter, ich grab doch nicht hier so ein poolgroßes Loch. Und haben dann die Rückmeldung, ja, ist verbrannt. Ist alles, haben wir alles gemacht. Und jetzt liegt der einfach irgendwo hinten neben dem Baum rum.
Ja, nee, das glaube ich. Ich habe übrigens, ich habe mir die Szene nochmal angeguckt und ich finde immer noch nicht, dass das Auge von dem Riesen dasselbe blaue Auge ist, was die anderen alle haben, sondern das sieht mehr aus wie so ein milchig blaues Auge. Und deswegen glaube ich eher, dass das kann natürlich immer noch über Zeit sein, aber ich glaube, dass Bran sich reingeworkt hat in den Riesen und dass das ist, was wir sehen, dass er wieder rauskommt.
Sache fand ich sehr überzeugend.
Ja, das habe ich ja. Kann ja, vielleicht gibt's ja da noch leicht grüne Landstriche nördlich der. Nein, gibt's nicht.
Absolut. Ich glaube auch.
Aber da gibt's auch jetzt
das
sehr
so das Mallorca
südlich
von.
Es gibt aber auch südlich von der Mauer nicht, also zumindest im Norden gibt's jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig viel Grün.
Meine ich ja, deswegen müssen sie südlich von Winterfell sein.
Ja, noch südlicher, also die müssten ja
noch südlicher als südlich von Winterfell?
Naja, also nicht nur südlich
also
von Winterfell,
sondern. Also da meine
ich halt
theoretisch alles, ne?
Ja, aber ich frage mich halt, wie die White Walker so weit kommen können. Das kann ich noch nicht nachvollziehen. Also wie die so weit, weißt du, wie sie so eine weite Strecke einfach so zurücklegen, ohne dass sich jemand denen in den Weg stellt.
Ja, da haben sie dann vielleicht schon die eine oder andere Schlacht gewonnen. Aber auf jeden Fall, worüber ich mich sehr gefreut habe, ist, dass ich seit Monaten erzähle, dass und auch in der letzten Folge hier erzählt habe, dass Bran dadurch, dass er durch die Mauer gegangen ist, eventuell diesen Fluch kaputt gemacht hat, diese Magie, weil das Gleiche war ja auch unter dem Baum und dann hat Joanna die gleiche Theorie erzählt und darüber habe ich mich total gefreut.
Ja.
Das war so mein kleines Highlight, weil ich, also was ich immer versuche, ist die Podcasts erst zu hören, nachdem wir aufgenommen haben, du und ich, damit ich nicht so krass beeinflusst bin von all den Meinungen und Theorien der Leute, die tatsächlich da ja viel tiefer drin hängen, sondern das ist sozusagen die Sachen, die ich glaube noch naiv.
Ja, das ist aber bei mir, also 80% auch. Ja. Weil ich auch nicht immer einer Meinung bin mit dem, was ich dann höre. Ich höre aber auch nur einen eigentlich. Die gehen nicht sehr tief rein, weil ich gar nicht so viel Zeit habe. Also
apropos Zeit. Mhm. Wir sind jetzt bei fast anderthalb Stunden.
Ja.
Und ich glaube, dass wir alles gesagt haben zu der Folge. Natürlich nicht alles, was es zu sagen gibt, weil dafür seid ihr da. Also schreibt uns gerne an raben@gmail.com oder auch auf Twitter @radiocitadel. Da freuen wir uns.
Auch wenn wir diesmal wieder nicht, wir sind diesmal wieder nicht dazu gekommen, wirklich in die Tiefe zu gehen mit dem, was ihr uns alles geschrieben habt. Es soll nicht vergessen sein. Es ist bloß einfach, wie ihr seht, sind die Folgen eh schon so lang. Ja. Und die soll ja heute noch raus. Nee.
Ich habe auch nichts berührt hier. Du durftest keine Geräusche.
Aber ich habe genug Krach gemacht für uns zwei.
Ja. Ich bin nämlich sehr müde. Ich hoffe, dass das nicht so aufgefallen ist. Ich habe nämlich, wollte ich noch erzählen, an unserem Schlafzimmerfenster, vor dem Schlafzimmerfenster ist die Regenrinne kaputt. Und wenn es regnet, fällt da immer das Wasser runter, als würde jemand ständig einen Eimer kippen. Also vor unserem Fenster. Und es knallt immer so laut auf so Metall unten, auf so Fensterbretter und so. Aber geschlossenes Fenster ging auch nicht, weil es so heiß, also so schwül war. Ja. Und Nils und ich haben die halbe Nacht wachgelegen, weil der Regen so laut war.
Scheiße. Oh Mann, ja. Wünschen wir euch jetzt eine bessere Nacht.
Ja, die Nacht schlafe ich jetzt sowieso, weil ich einfach echt todmüde bin. Aber schön wäre es wieder.
Ja,
und
ich auch.
Schön, dass ihr dabei wart und wir sehen uns nächste Woche bei Radio Citadel, hoffe ich. Also, und da habe ich ja gelogen, weil wir sehen uns auf keinen Fall. Wir hören uns.
Wir hören uns.
Bis dann.
Tschüss.